sondern Sendung. Wir sind der Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Der Radio ist am Mikrofon. Wieder der Radio hier zu der Radio.
Neuerdings reden alle von Cyber. Cyberangriff, Cyberwaffe und natürlich Cyberkrieg. Aber wie muss man sich einen solchen Cyberkrieg eigentlich vorstellen? Und was ist neu daran? Den gewöhnlichen Krieg kennen wir ja. Mehrere Parteien rüsten sich mit zerstörerischen Waffen aus. Entweder indem sie sie selbst herstellen oder importieren. Und wenn dann der Krieg ausbricht, werden diese Waffen genutzt, um sich gegenseitig zu schaden. Und so absurd es auch scheint, selbst bei diesen brutalen Auseinandersetzungen haben sich Menschen darauf geeinigt, bestimmte, besonders schreckliche und hintertückische Waffen zu ächten und den Gebrauch unter Strafe zu stellen. Ein sogenannter Cyberkrieg hingegen würde anders ablaufen. Einfach ein paar Fabriken bauen und dann am Fließband Cyberwaffen produzieren funktioniert nämlich nicht. Denn Cyberwaffen sind in den meisten Fällen Schadprogramme, wie Viren, Würmer und Trojaner. Und die funktionieren fast immer nur auf Basis von Sicherheitslücken in fremden Systemen. Die Cyberkrieg-Aufrüstung besteht also primär darin, bei allen potenziellen Gegnern deren Netze, Einrichtungen und Geräte nach möglichen Schwachstellen zu durchsuchen. Oder, was hinterhältigerweise auch häufig gemacht wird, man schafft diese Schwachstellen einfach selbst. Aber natürlich gibt es auch hierfür einen Markt und man kann den Zugang oder das Wissen über solche Lücken auch einfach kaufen. Kommt es dann zum Cyberkrieg, nutzen die Angreifer die Kontrolle über die ausgeforschten Systeme, um der Gegenseite zu schaden. Und das heißt konkret, alles, was einen Computer enthält, kann angegriffen werden. Und es bedarf keiner allzu großen Fantasie, sich vorzustellen, was passieren kann, wenn jeder PC, jeder Router, jedes Telefon, jede kleine und große Steuerungsanlage und mittlerweile auch Autos, Haushaltsgeräte und bald sogar unser Zuhause zu einer potenziellen Cyberwaffe werden kann. Wenn unsere lebensnotwendige Infrastruktur wie unsere Wasserwerke, Verkehrssysteme, Krankenhäuser und Kraftwerke abgeschaltet oder gar gegen uns eingesetzt werden, hätte dies für uns letztlich genauso verheerende Folgen wie ein Angriff durch herkömmliche Waffen. Trotzdem rüsten rund um den Globus fast alle Länder zum offensiven Cyberkrieg auf. Und eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber, ob die Geheimdienste und Militärs dieser Welt einfach unsere Geräte in Waffen verwandeln und sie gegen uns selbst verwenden dürfen, ist bisher ausgeblieben. Dabei gibt es viele gute Gründe, Cyberwaffen genauso zu ächten wie biologische oder chemische Waffen. Erstens, Cyberwaffen können anonym eingesetzt werden. In einem weltumspannenden virtuellen Netz wie dem Internet lässt sich niemals mit Sicherheit feststellen, wer der wirkliche Verursacher eines Angriffs ist. Denn solche Angriffe werden eigentlich immer über mehrere gehackte Geräte ausgeführt, um die Rückverfolgung unmöglich zu machen. Oft werden sie auch zu einer Zeit ausgeführt, die auf eine andere Herkunft schließen lässt. Und selbst wenn Spuren des Angriffs gefunden werden können, da diese digital sind, lässt sich niemals zweifelsfrei feststellen, ob sie absichtlich oder versehentlich zurückgelassen wurden. Zweitens, Cyberwaffen lassen sich nicht kontrollieren. Schadprogramme wie Würmer, Viren und Trojaner werden in vielen Fällen so programmiert, dass sie ein wehrhaftes Eigenleben führen. Ob sie dann absichtlich als kriegerischer Akt eingesetzt werden oder einfach nur aus Versehen aktiviert werden, lässt sich nicht mehr kontrollieren. Waffen dieser Art können sogar für mehrere Jahre unentdeckt in Systemen schlummern, bevor sie Schaden anrichten. Und anders als physische Waffen lassen sich Cyberwaffen per Copy und Paste viel einfacher stehlen und unendlich oft vervielfältigen und verbreiten. Drittens. Cyberwaffen sind teuer und gefährden uns mehr, als sie uns nutzen. Für die Ausforschung der Systeme und den Einkauf von Sicherheitslücken geben Militärs und Geheimdienste weltweit Unmengen an Geld aus. Und da sich natürlich nur offene Lücken als Waffen einsetzen lassen, haben die Käufer ein großes Interesse daran, diese so lange wie möglich offen zu halten. Das heißt, weltweit werden riesige Mengen an Geld dafür ausgegeben, unsere kritische Infrastruktur absichtlich unsicher und verwundbar zu halten. Nur um in Zukunft für die eigenen Interessen eine Hintertür zu haben. Und diese Schwachstellen können natürlich auch von Kriminellen wie Betrügern und Terroristen gefunden und gegen uns eingesetzt werden, was durch Schadsoftware wie Verschlüsselungstrojaner ja auch schon tagtäglich passiert. Dies sind nur drei der Gründe, warum wir alle eine breite gesellschaftliche Diskussion über das Thema Cyberkrieg führen sollten. Wir alle würden besser und sicherer leben, wenn unsere Regierungen das Geld zum Schließen der Lücken verwenden würden und nicht zum absichtlichen Offenhalten. Einfach Cyber Peace statt Cyber War. Mehr Informationen zum Thema findest du auf cyberpeace.fiff.de. Und wenn auch du das Thema Cyber Peace für wichtig hältst, dann teile diesen Film mit deinen Freunden und Bekannten.
Und damit herzlich willkommen zu DevRadio. Ich bin Matu und neben mir hier in unserem Studio sitzt Markus. Hi.
Hi.
Und was wir gerade gehört haben, das war ein Kurzfilm von der FIF, dem Forum der Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Den haben die vor kurzem vorgestellt auf der Republika-Messe. War glaube ich, ziemlich groß dieses Jahr. Warst du da schon mal?
Nein, ich gehe nicht hin.
Ja, ich war auch noch nie auf der Republika, aber man hört immer relativ viel davon. Und in dem Rahmen wurde ja in diesem Jahr auch dieser Kurzfilm vorgestellt. Ihr habt jetzt natürlich nur den Ton gehört. Da gibt es auch noch einen Film dazu. Wenn ihr den sucht, wenn ihr den Film dazu auch sehen möchtet, dann sucht einfach mal nach Cyber Peace statt Cyber War und ihr werdet fündig werden.
Alternativ dazu verlinken wir ihn auch auf der Webseite.
Ja, genau. Wir verlinken ihn auf der Webseite. Das wäre defradio.de. Da gibt es zu jeder Sendung eine entsprechende Seite. Und die Sendung heute heißt Cyberwaffen oder Cyberweapons, je nachdem.
Ich habe aus dem Film ein paar Notizen mitgenommen, die ich jetzt mit der Reihenfolge nach ansagen mag, bevor wir es näher vertiefen. Das eine war einfach kaufen. Wir müssen mal an irgendeiner Stelle drüber sprechen, was ist ein Exploit und wie funktioniert der Markt dafür. Das andere war in diesem Kriegsrecht. Ich weiß, das ist ein absurdes Konstrukt. Gibt es sowas wie die Zivilgesellschaft? Zumindest für den Einsatz von tödlichen Waffen. Das haben wir im Cyber-Video gar nicht erwähnt. Dann bei dem Punkt, Viren bleiben lange unentdeckt und führen ein Eigenleben. Stuxnet. Du wirst dann wahrscheinlich noch darauf eingehen, wie Stuxnet gefunden wurde.
Ja, genau.
Und beim Thema Finanzierung, Geld zum Schließen verwenden, müssen wir nochmal über Produkthaftung reden.
Das letzte habe ich jetzt nicht
gesehen. Der Film hat gesagt, Regierungen sollten Geld zum Schließen von Lücken ausgeben.
Okay. Ja.
Und ich bin eigentlich der Meinung, der korrekte Ansatz ist es, die Entstehung von Lücken zu reduzieren, bevor man dann Geld für die Schließung der Restlücken draufwirft. Also einfach kaufen. Du, was ist eigentlich so ein Exploit?
Ja, vielleicht fangen wir bei den Sicherheitslücken an. Bevor wir zum Exploit kommen.
Da habe ich zwei Fragen. Wie entsteht denn so eine Lücke und wie findet man sie?
Also eigentlich ist so eine Lücke, ganz einfach gesagt, nur ein Fehler in einer Software, in einem Programm, in einem Computerprogramm.
Aber das tritt doch relativ selten auf, weil die meisten Programme ja sauber funktionieren.
Ja. Die meisten Programme funktionieren sauber, aber haben trotzdem unentdeckte Lücken, weil es oft irgendwie so Fälle gibt, die vom Programmierer vielleicht vergessen wurden. Naja, das ist sehr praktisch. Mein Handy vibriert in der Zeit. Ich mach das mal aus. Also.
Fälle, die vom Programmierer vergessen wurden.
Genau, im Normalfall sollte so eine Software funktionieren. Und es kann einfach so Randfälle geben, an die der Programmierer nicht gedacht hat. Also zum Beispiel,
der Nutzer soll den Namen einer Datei angeben, ohne der es speichern möchte. Und der Nutzer nimmt da jetzt ein Megabyte großes Bild, kopiert das und fügt das dahin, wo der Dateiname hingehört.
das wäre ein Beispiel. Wenn man da nicht sich vorher überlegt hat, was da passieren soll in so einem Fall oder da irgendeine Begrenzung einführt, dann kann irgendwas Unerwartetes geschehen auch. Ja, da kann man auch vorher überhaupt nicht irgendwie. Also wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, kann da alles Mögliche passieren. Das kann einfach nur nicht funktionieren, das kann abstürzen, das kann auch irgendwelche seltsamen Sachen machen, zum Beispiel.
Solche Sicherheitslücken treten üblicherweise da auf, wo ein Nutzer, also jemand von außen, Sachen eingeben darf.
Genau.
Wenn er nach Dateinamen gefragt wird, nach Pfadangaben, nach Dateinhalten, die er speichern möchte.
Ja, oder wenn du auf einer Webseite was suchst, in so ein Sucheingabefeld, ganz typisches Beispiel, Da ist ja dann nochmal, da ist ja dann irgendeine Software dahinter, die zum Beispiel in einer Datenbank nachschaut, worauf führt jetzt diese Suche. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, da Befehle für die Datenbank einzugeben, statt ein einzelnes Suchwort. Und könnte es dann vielleicht schaffen, ja, auf diesem System dahinter Befehle auszuführen, die eben eigentlich man nicht ausführen können sollte als normaler Benutzer.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Sicherheitslücken geboren werden. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie häufig die sind.
Die sind erstaunlich häufig eigentlich.
Das Problem ist eigentlich, dass wir da draußen unheimlich viele unerfahrene Programmierer haben, die noch nicht auf die Nase gefallen sind.
Ja, das hat verschiedenste Gründe. Also das ist eins der Probleme. Ja, man muss irgendwie auch erstmal die Erfahrung sammeln und die Security, also wir unterscheiden auch so ein bisschen zwischen, wenn wir Sicherheit sagen, wir haben im Deutschen nur das Wort Sicherheit. Im Englischen wird unterschieden zwischen Security und Safety.
Das eine ist die Betriebssicherheit im regulären Betrieb und das andere ist das Reagieren auf unvorhergesehene Fälle. Also auf Manipulation.
Oder auch Safety können wir auch sagen, wie du sagst, das soll sich im Normalfall eben richtig verhalten und keine Probleme machen. Und die Security wäre dann auch unter absichtlicher Störung, sollte es trotzdem noch weiterhin funktionieren. Also das eine ist irgendwie so dieses Unabsichtliche, das andere ist das Absichtliche. Und diese Security, die ist noch nicht so lange eigentlich so sehr im Denken von Programmentwicklern verankert. Ja, das ist noch ein vergleichsweise neues Denkmodell, dass man da auch zusätzlich an mit der Funktionalität auch noch dran denken muss, dass die Programme sicher gestaltet sind.
Ich mag das nochmal kurz in einem konkreten Beispiel formulieren. Alle Leute im Internet sind meine Freunde. Warum sollte jemand so einen komischen langen Dateinamen eingeben wollen?
Ja, genau. Also das haben wir so nicht spezifiziert.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie diese Sicherheitslücken geboren werden. Wie werden sie denn gefunden?
Entweder zufällig, ja, wenn jemand dann doch zufällig auf so einen Randfall trifft, ja, und irgendwas macht und das so nicht gedacht war und dann irgendwas passiert, dann könnte es sein. Aber es gibt natürlich, also der viel wahrscheinlichere Fall ist, dass Leute gezielt danach suchen. Und ja, ich glaube, das wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz in der Tiefe abdecken. Aber da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich den Programmcode selber anschauen. Ja, wenn es zum Beispiel Open Source Software ist, bei denen der Source Code, der Quelltext, in dem das Original geschrieben wurde, frei verfügbar ist, dann kann man den lesen. Wenn das nicht frei verfügbar ist bei geschlossener Software, wo man nur das ausführbare Programm bekommt, nicht aber den ursprünglichen Quelltext, da kann man dann auch versuchen, das irgendwie zurück zu überführen in eine lesbare Form oder auch eben den Maschinencode, den man dann eben hat, so zu analysieren. Wäre eine Möglichkeit, also einfach sich das anzuschauen, zu lesen, das wäre ja auch sogenannte statische Analysen. Ja, man führt das Ganze nicht aus, sondern nimmt das Programm, so wie es da steht. Oder man macht dynamische Analysen, man lässt das laufen und probiert ganz viel aus. Ein typisches Beispiel ist das sogenannte Fuzzing, dass man bewirft das Programm automatisiert mit allem möglichen Unsinn, solange bis irgendwas passiert.
Der Fuzzer ist das in einem Computerprogramm gefasste, ein Affe haut auf das Klavier drauf und es kommt irgendein Ton dabei raus.
Genau.
Und am Ende will man feststellen, es ist ein Fehler aufgetreten. Was haben wir vorher reingetan?
Ja, genau, es tritt ein Fehler auf und dann sollten wir uns vielleicht gemerkt haben, was wir getan haben. Und wenn man sich dann die Eingabe anschaut, dann kann man daraus dann vielleicht ableiten, waren da irgendwie Zeichen drin, die von dem Programm nicht erwartet wurden. War das zu lang, so wie wir es hatten? War es vielleicht auch zu kurz?
Es gibt Leute, die sowas hauptberuflich machen. Mhm. Da fällt mir ein, dieser Mann von Google, dessen Namen ich aussprechen kann, Tamaris Omandi. Der wird von seiner Firma bezahlt, von fremden Leuten Programme gezielt kaputt zu machen und dann Fehlerberichte zu erstellen. Mhm. Und da fällt immer wieder mal prominente Software dabei auf, wenn sie Fehler beinhaltet. Lass uns darüber sprechen, wie sich so Fehler eigentlich auswirken können. Wer ist im Programm, hat jetzt einen Fehler? Wo ist eigentlich das Problem? Das Programm stürzt halt ab. Na und?
Hm. Ja, also da, auch da gibt es wieder ganz verschiedene Arten von Fehlern. Oft führt es dazu, dass wir das schaffen, mit den Rechten, mit denen dieses Programm läuft, ja, also auf so einem Computer, gibt es ja normalerweise verschiedene Arten von Benutzern. Ja, normale Benutzer, Administratoren, und auch bei den normalen Nutzern gibt es Nutzer mit verschiedenen Rechten. Wenn irgendwie mehrere Leute drauf sind, jeder hat irgendwie zum Beispiel sein eigenes Adressbuch oder sowas.
Ich würde das Problem erklären. Stell dir vor, du lässt einen bösen Einbrecher an deinen Computer. Mhm. Was kann der dann kaputt machen, bevor ich dann erkläre, was die Remote Code Execution ist? Und die ganzen kleineren Lücken können wir einfach alle weglassen. Ich glaube, es ist wichtig, mal die Remote Code Execution zu verstehen, warum man sich als Lücken nicht haben möchte.
Okay, ja, also wir können es, wir könnten das schaffen, durch so eine Sicherheitslücke Code auszuführen, also Programmcode auszuführen, der eigentlich nicht auf diesem Rechner drauf ist.
Ich lasse dich an meinen Computer. Wo sind meine Probleme dabei?
Worauf willst du raus?
Was kannst du denn damit kaputt machen? Oder auch nicht kaputt machen? Also ich lasse dich jetzt an meinem Computer, der ist gerade nicht gesperrt, gehe einfach mal für 10 Minuten aufs Klo. Kann ja nichts Schlimmes dabei passieren.
Ja, also wenn man an den Computer, an einen ungesperrten Computer so direkt rankommt, dann ist eine Sache natürlich, man kann sich alles anschauen, was da drauf ist, alles auch runter kopieren, was da drauf ist.
Was würdest du denn da haben wollen?
Zum Beispiel sind da irgendwelche interessanten Dokumente von dir drauf. Ja? Zum Beispiel hast du da irgendwelche Notizen gemacht zu Passwörtern, Kreditkartendaten, deine TAN-Liste von deiner Bank liegt die da vielleicht irgendwo rum. Und die andere Sache ist, ich kann natürlich auch, selbst wenn das da nicht drauf liegt, ich kann da was hinterlassen, andere Programme, die dann vielleicht mitschneiden, was du später machst und mich dann benachrichtigen darüber, über die Info, die ich beim ersten Mal nicht bekommen habe. Ja, genau.
Das ist dann, wenn du auf meinem Computer einfach Programme starten könntest. Dann
genau, wenn ich...
Auch für die Zukunft Schaden verursachen, wenn ich den Rechner später mal benutze.
Richtig, richtig.
Und jetzt schlagen wir den Bogen zur Remote Code Execution.
Genau, wenn ich jetzt keinen direkten Zugriff auf den Rechner habe.
Also wenn du nicht davor sitzen kannst.
Ich sitze nicht davor, sondern der Rechner ist am Internet. Oder in einem großen Firmennetzwerk und ich habe vielleicht Zugriff auf einen Computer, aber nicht auf den, der mich interessiert. Dann kann ich es unter Umständen schaffen, wenn ein Programm eine Sicherheitslücke hat. Also mein Zielrechner, der bietet mir vielleicht einen Dienst an. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, der sagt mir die Uhrzeit, wenn ich danach frage. Und wenn das Programm eben mit eine Sicherheitslücke enthält, dann kann das passieren, dass, wenn ich dann in diese Anfrage entsprechende Daten reinpacke, dass ich dann ein Programm darauf ausführen kann, das eigentlich gar nicht auf diesem Rechner drauf ist. Also mit meiner Anfrage bringe ich dann Programmcode damit rein.
Ich mag das nochmal konkreter machen, um es greifen zu können. Mhm. Also auf dem entfernten Computer läuft ein Programm, das kann man die aktuelle Uhrzeit ansagen.
Ja.
Und das Programm möchte zum Beispiel von mir wissen, ja, für welche Zeitzone willst du denn die Uhrzeit haben?
Genau, genau.
Also schicke ich eine Anfrage, gib mir nochmal die Uhrzeit aktuell für Berlin. Mhm. Und kriege dann irgendeine Antwort drauf zurück.
Genau. Und ja, jetzt könnte ich auf die Idee kommen, im Stadt Berlin irgendwas anderes reinzuschreiben, was es so als Standort gar nicht gibt. Zum Beispiel etwas viel zu langes, wie du vorhin schon als Beispiel genannt hast. Ja, so. Ich nehme da jetzt mal 3-4 Seiten Text und paste die stattdessen rein.
Und das Ziel ist es, dass du das Programm derartig kaputt machst, dass du ein eigenes Programm starten kannst.
Genau, wie das dann passiert ist, also gerade bei diesen zu großen Sachen, ja, man kennt es auch unter dem Stichwort Buffer Overflow gerne mal oder Pufferüberlauf, da sind dann ja meine Anfrage, die speichert der irgendwie dazwischen, ja, um sie zu beantworten, also der merkt sich die, um sie dann durchzugehen und zu verstehen, und wenn die zu groß ist und da aber ein Fehler dabei gemacht wurde und es nicht beachtet wurde, dass es vielleicht zu groß sein kann, dann verschiebt sich vielleicht irgendwas in diesem Speicher, von diesem Rechner, an den ich das schicke. Und statt dann den richtigen, seinen normalen Programmcode auszuführen, ist dann vielleicht was anderes im Speicher, als es da sein sollte.
Ich habe nur verstanden, wenn du ganz viel Hirnschmalz reinsteckst, kannst du ein Programm auf einem entfernten Rechner starten.
Ja. Ja. Lassen wir das dabei.
Haben wir da berühmte Beispiele für Programme, die Leute so starten wollten? Also wir haben ja vorhin gesagt, was sind so interessierte fremden Rechner? Dann kriegen wir da Passwörter? Kriegen wir Firmengeheimnisse raus? Was für Arten von Programmen sind denn da beliebt, die man da so gerne startet? Ich helfe mal eins rein. Keylogger. Ich möchte wissen, was tippt denn der Nutzer am entfernten Rechner so auf seiner Tastatur? Einfach mit dem Ziel, der wird sich ja irgendwann mal bei seiner Bank einloggen.
Ja. Oder, ja, bei seinem.
Oder er wird sich im Firmennetzwerk irgendwo mal auf einen Rechner einloggen, der die Konstruktionspläne enthält.
Der Firmengeheimnisse enthält, genau.
Ich meine, konkret bei Firmen zum Beispiel wichtig, so die Firma macht gerade eine Ausschreibung. Welchen Preis bieten die eigentlich? Ich will es billiger machen als sie.
Ja, genau. Keylogger schreiben einfach mit, was du tippst. Das wäre ein schönes Beispiel.
Und was sind jetzt eigentlich diese komischen Viren?
Also Virus ist eigentlich erstmal sagen wir mal, böses Stück Software. Ja, das tarnt sich als etwas anderes. Ja, also ähnlich wie sich ein Virus irgendwie in anderen, also ein biologischer Virus irgendwie in anderen Körperzellen auch versteckt, tarnt sich ein Computervirus als etwas anderes. Und habe ich die richtige genommen?
Eigentlich geht es darum, dass Viren sich an andere Programme dranhängen im Vergleich zu eigenständigen Programmen.
Genau.
Aber ich finde den Einstieg schwer. Ich finde, den Bruch machen und würde direkt über Ransomware sprechen.
Ja, was vielleicht. Machen wir über Ransomware. Also,
wir gucken uns jetzt eine spezielle Art von Programm an, die man auf seinem Rechner nicht haben möchte.
Genau.
Die sogenannte Ransomware.
Ja, das ist ein relativ neues Phänomen und insbesondere auch in den letzten Wochen ganz, ganz bekannt geworden. Wahrscheinlich oder vielleicht hat man von WannaCry schon gehört. War ziemlich groß in den Nachrichten und das ist mit bei weitem nicht die erste Ransomware und bei weitem auch nicht die erfolgreichste. Aber es gab da so ein paar Besonderheiten, warum WannaCry jetzt so ein Chaos verursacht hat.
Lass uns mal drüber sprechen, wie so ein Typ von Ransomware aussieht, wenn du es auf deinem Rechner hast.
Genau.
Du bekommst ein Pop-up aufgeblendet. All deine Dateien sind jetzt so, dass du sie nicht mehr lesen kannst. Und wenn du das rückgängig gemacht haben möchtest, dann zahlst du jetzt mal Geld an diese Adresse.
Genau. Ja, steckt eigentlich schon im Namen. Also Ransom ist ja so dieses Geld, um Sachen freizukaufen. Da gibt es bestimmt ein deutsches Wort dafür.
Erpressung.
Erpressungsgeld, ja. Es ist das Ransom. Und also Ware bezeichnet dann, also der zweite Teil vom Wort Ware ist halt alles, werden alle möglichen Arten von Software irgendwie bezeichnet. Es gibt ja auch die Freeware, also die kostenlose Software,
Die Ransomware ist ein spezielles Computerprogramm, das versucht, den Besitzer des Computers zu erpressen. Wenn du jemals deine Dateien wiederhaben willst, zahlst du jetzt Geld.
Genau. Es nimmt dir Dateien weg, beziehungsweise sind sie dir nicht richtig weg, sondern es macht sie erstmal unbrauchbar. Und zwar auf eine Art und Weise, dass nur der Erpresser diese wieder brauchbar machen kann, indem er dir einen passenden Schlüssel dafür wiedergibt. Und Schlüssel ist jetzt natürlich kein so ein physikalischer Schlüssel für ein Türschloss, wie wir ihn in die Hand nehmen können, sondern das ist ein digitaler Schlüssel, also eine Art Passwort eigentlich. Ja, also genau. Und
ich mag noch über das Geschäftsmodell der Ransomware reden und über das Ökosystem dahinter.
Ja.
Also das Ziel ist es, möglichst viele Privatpersonen zu infizieren, in der Hoffnung, dass etliche von denen auf ihre Dateien angewiesen sind und bereit sind, das Erpressungsgeld zu bezahlen.
Ja, das müssen eigentlich nicht nur private Personen sein, aber ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zahlen.
Das macht man auch bei Unternehmen so, aber ein gutes Unternehmen sollte darauf vorbereitet sein und sollte das Ding überleben können, ohne das Geld zu bezahlen.
Ja, müssen wir uns merken, dass wir da auch noch drüber sprechen.
Wir hatten schon Sendungen zu Backup-Konzepten.
Ja.
Die solltet ihr euch jetzt anhören, um zu wissen, was das Gegenmittel gegen Ransomware ist.
Ja, wobei das kein sicheres Gegenmittel ist. Also können wir gleich noch drauf kommen, aber vielleicht sprechen wir erstmal über die Ransomware selber.
Lass uns kurz mal eine Zusammenfassung machen, worüber wir eigentlich sprechen müssen. Wir müssen mal über Ökosysteme sprechen, was man mit gekaperten Rechnern eigentlich alles verkaufen kann. Dann über das spezielle Ökosystem der Ransomware von den Leuten, die das Phishing betreiben, die E-Mail-Listen ranholen, die Software programmieren, den Customer Support. Wir haben da schon ein ganzes großes Feld.
Ja, also das ist diese, ja, also ganz früher, als Viren so hochgekommen sind, da waren das so Programme, die zum Spaß Computer kaputt gemacht haben.
Und von meist verwirrten Einzeltätern in Umlauf gesetzt wurden.
Genau, also da waren einfach ja, Programmierer, die festgestellt haben, hey, mit dem Computer kann man mehr machen als das, was draufsteht. Und wenn ich da ein bisschen rumbastel, dann passieren da lustige Sachen und damit kann man schöne Streiche spielen. Und mittlerweile sieht das aber ganz anders aus. Da ist das ein richtiges Geschäftsmodell.
Erfolgreiche Ransomware fährt mehrere Millionchen ein. Mhm. WannaCry lag nur bei 50.000 Währungseinheiten.
Die Erpresser nicht mal verwenden können, können wir nämlich auch drauf noch zu sprechen kommen.
Oh, Zahlungssysteme.
Ja.
Also, das Ziel ist es eigentlich, ich mache es einfach mit Privatpersonen, weil es für mich einfach zu denken ist, dass ich als Erpresser möglichst viele Privatpersonen infizieren kann mit meinem Schadprogramm,
ja, in
der Hoffnung, dass möglichst viele von denen zahlen werden. Erstmal, wie komme ich denn an die Liste von Privatpersonen ran?
Auch wieder verschiedene Arten. Die einfachste und ich sag mal jetzt professionellste ist erstmal die zu kaufen. Es gibt Märkte dafür, um Benutzerdaten zu kaufen. Und da müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen unterscheiden, wie kommt denn diese Software überhaupt auf meinen Rechner? Also wir haben jetzt gesagt, durch Sicherheitslücken, aber eigentlich der einfachste Fall ist, ich schicke jemandem eine E-Mail und sage, hey, klick doch hier mal drauf, dieses Programm, führ das doch mal aus. Und der Benutzer führt das praktisch freiwillig aus und installiert sich freiwillig diese Software. Und das ist eigentlich der am weitesten verbreitete Fall, wie Ransomware auf einen privaten Computer kommt.
Ich mag das nochmal ausführen in zwei Sätzen, weil das noch ein wichtiger Punkt ist. Also eigentlich möchte ich als Erpresser, dass du mein Programm startest.
Mhm.
So. Praktisch werde ich dir das Programm per E-Mail schicken und sagen, start das mal. Jetzt ist, ich werde dich erpresst, start das Programm. Einfach ein schlechter E-Mail-Text. Deswegen formulieren wir es ein bisschen anders. Wir haben festgestellt, dass der Konto einen Kontostand von minus 340 Euro aufweist. Wir werden das Geld in den nächsten paar Tagen einziehen. Details entnehmen Sie bitte der Rechnung im Anhang.
Mhm. Und die Rechnung im Anhang ist dann gar keine Rechnung oder vielleicht auch tatsächlich eine gefälschte Rechnung. Aber ist gleichzeitig ein Programm. Wenn man das öffnet, dann zeigt sich einmal die Rechnung an, aber gleichzeitig passiert im Hintergrund was, nämlich diese Ransomware wird entweder installiert oder wird irgendwie gleich zum Laufen gebracht auf diesem Rechner, weil die muss eigentlich nur einmal durchlaufen und dann ist der Schaden schon angerichtet. Die müsste man eigentlich gar nicht so installieren wie andere Software. Und ja, woher kommen jetzt diese E-Mails? Da hast du nämlich noch gesagt, so was kann man mit so einem gekaperten Rechner alles anstellen?
Das mag ich hinten dranhängen, weil das Ökosystem umfangreich ist. Also das Ziel ist es eigentlich, ich bin der Erpresser, ich möchte, dass du das Programm aus meiner E-Mail startest.
Mhm, genau.
Und ich frage dich gerade hatte, ist, woher komme ich eigentlich in deine E-Mail-Adresse?
Ja.
Und da waren wir gerade bei Märkten.
Ja.
Was kaufe ich denn da?
Im einfachsten Fall einfach nur E-Mail-Adressen. Funktionierende E-Mail-Adressen. Also da gibt es einen bestimmten Preis, irgendwie sehr, sehr niedriger Betrag pro E-Mail-Adresse, den man da zahlt. Und sind eben Leute bereit, Geld dafür auszugeben für tatsächlich benutzte, also ja, aktive E-Mail-Adressen zu bezahlen zum Beispiel, um dahin dann solche E-Mails zu schicken mit Ransomware.
Also es gibt einen Dienstleister, der sich bereit ist, E-Mail-Adressen zu sammeln, mit dem Ziel, die mal nachher weiter zu verkaufen an potenzielle Business-to-Business-Abnehmer. Jetzt gucken wir mal, was wir noch im Ökosystem haben. Ich habe ja eventuell Zielgruppen in verschiedenen Ländern und ich möchte ja jedem die Rechnung auch in seiner Sprache schicken können. Das heißt, ich bräuchte jetzt erstmal einen Übersetzungsdienst. Die können da auch mit dran verdienen.
Übersetzer können auch mit dran verdienen, genau. Und
dann brauche ich jemand, der das Schadprogramm schreibt.
Die Programmierer, die Entwickler, ja. Die, ja, also eigentlich meistens denkt man nur an die, aber du sagst es halt schon richtig, da ist halt noch viel, viel mehr mit drin.
So, und selbst dann, wenn das Schadprogramm auf dem Computer des Opfers ist und ihm sagt, zahle jetzt bitte Geld, um deine Datei wieder zu kriegen, dann kann es sein, dass das Opfer zu blöd ist zum Bezahlen. Das heißt, ich brauche tatsächlich einen Kundensupport, der ihm dabei hilft, das abzuwickeln.
Ja, und da war ich, als mir das zum ersten Mal klar wurde, das ist schon faszinierend. Also ich habe auch irgendwann mal einen Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war. Wenn ich den nochmal finde, dann packe ich den in die Shownotes. Ein Artikel über den Kundenservice von Ransomware, der einfach in bestimmten Umständen richtig, richtig gut ist. Immer erreichbar, ja, man kann sich per Chat an die Wellen wenden. Ich weiß nicht, ob per Telefon auch ging, aber zum Beispiel per wahrscheinlich WhatsApp oder sowas.
Das ist eine der coolen Sachen, wo die Selbstregulation des Marktes ausnahmsweise mal funktioniert. Das Ziel ist es nämlich, dass möglichst viele Kunden, die bezahlen, ihren Rechner wieder entsperrt bekommen, damit die Kunden ja auch einen Anreiz haben zu bezahlen.
Ja.
Stell dir mal vor, es wäre überall bekannt geworden, zahlen bringt dir nichts, du kriegst den Rechner sowieso nicht wieder. Dann würde ja keiner mehr zahlen. Deswegen haben Kriminelle ein Interesse dran, dass andere Kriminelle mit der Software keine Scheiße bauen.
Ja.
Da gibt es Qualitätsanforderungen.
Absolut.
Für die spezielle Ransomware namens WannaCry gab es da einen Schnipsel auf Twitter, wo jemand aus Taiwan in schlechtem Englisch geschrieben hat, ihr wollt von mir 400 Euro für die Entsperrung des Rechners haben, so viel Geld verdiene ich in einem Monat nicht mal.
Okay.
Und der Kundensupport schrieb, Entschuldigung, tut uns leid, hier ist der Schlüssel, damit du den Rechner wieder kriegst. Unsere Taiwan-Kampagne war ein ziemliches Desaster und wir haben total überschätzt, wie viele Leute verdienen. Die meisten können das Erpressungsgeld nämlich nicht bezahlen.
Ja. Der Kundensupport macht sowas gerne mal. Also ich habe auch schon dafür gehört, so ja, bei Leuten wurden irgendwie viele Rechner daheim infiziert und sie können sich vielleicht jetzt ein oder zwei leisten, die wieder zu entschlüsseln, aber für den Rest nicht. Und oft sagt dann der Kundensupport so, ja gut, wenn du uns die zwei bezahlst, dann bekommst du den Schlüssel für die anderen auch als Bonus da auch noch mit dazu, um seine Kunden glücklich zu halten. Und sie nennen die Leute auch Kunden. Also diese Erpresser nennen die Leute, die sie erpressen, tatsächlich auch Kunden in entsprechenden Anschreiben und Veröffentlichungen, was man so mitbekommen hat.
Wir haben noch beim Ökosystem vergessen zu erwähnen, dass es einen Bezahldienstleister gibt. Also es gibt jemanden, der sammelt Adressen und potenzielle Opfer. Jemand, der sich um Übersetzungen und Anpassungen kümmern muss, so wie viel Geld kann man den Leuten rauspressen, in welche Sprache muss ich es ihnen schreiben, wie heißt das lokale Amazon, heißt es wirklich Amazon oder heißt es anders? Ich muss ja auch die Rechnung passend fälschen können. Jemand, der die Schadsoftware schreibt, jemand, der den Kundensupport betreibt, jemanden, der die Zahlungsdienstleistung abwickelt. Wie werden denn so Dinge üblicherweise bezahlt?
Üblicherweise in Bitcoin. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum Ransomware über die letzten Jahre so viel verstärkt aufgetreten ist. Ich habe vorhin mal gesucht. Scheinbar hat sich das seit dem Jahr 2012, 2013 entwickelt, dieses Phänomen, dass verstärkt Ransomware auftaucht. Und ja, früher war das einfach schwieriger, an das Geld zu kommen, ohne dabei erwischt zu werden. Also eine Banküberweisung, die kann von Ermittlungsbehörden, nationalen Polizeien oder auch länderübergreifenden Polizeien verfolgt werden. Und deshalb möchte ich das vielleicht nicht per Banküberweisung machen. Bargeld geht auch nicht, weil das ist ein weltweites Geschäft. Es würde sich einfach nicht lohnen, sowas lokal zu machen. Das basiert darauf, dass ich viele Rechner infiziere und von vielen Leuten vergleichsweise kleine Beträge erpresse. Und mittlerweile gibt es aber Bitcoin Und das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären.
Es gab auch schon Lösungen vor Bitcoin mit so Prepaid-Karten, die man an der Tankstelle kauft, sowas wie Gutscheinkarten für den Musikdienst deiner Wahl, iTunes oder Ucash, Paysafe. Und dann wurden halt Gutscheincodes umhergeschickt. Aber so ein Gutscheincode für Amazon lässt sich halt schwer wieder monetarisieren. Bargeld wäre schon geiler.
Ja, Bargeld wäre schon geiler. Und Bitcoin, ja, das ist eine digitale Währung, kann man sagen. Wobei sich viele Nationen dagegen wehren, das als Währung zu bezeichnen, weil die ja noch ihr Geld haben. Und da gibt es so, rechtlich gibt es da Unterschiede.
Und die Art, wie es funktioniert, ist, du eröffnest ein virtuelles Portemonnaie und ganz besonders, du eröffnest viele virtuelle Portemonnaies. Da steht kein Name dran, aber du kannst beliebig viele Portemonnaies haben. Und dieses Bitcoin ist ein ewiges Logfile, welches Portemonnaie hat welchem anderen Portemonnaie Geld geschickt.
Genau. Also, genau. Vielleicht nochmal in anderen Worten, das ist eigentlich schon ziemlich genial, die Idee. Ja, man macht einfach alle Transaktionen, die jemals geschehen sind, öffentlich. Und dadurch weiß man immer, wer welches Geld hat. Und jetzt...
Was macht denn jetzt der Kundensupport von der Ransomware, damit er nicht erkannt wird, wenn alle Leute auf das gleiche Portemonnaie Geld draufschieben?
Der übliche Weg ist, sie machen pro Kunde ein eigenes Portemonnaie auf. Und dann ist das einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Dann sind das so viele kleine Transaktionen, dass das nicht mehr zu finden ist.
Wenn sie es gut machen, machen sie ein eigenes Portemonnaie auf. Daher weiß man ja auch, wie viel Ransomware eingespielt hat. Wenn es die Entwickler schlecht gemacht haben, kann man schauen, wie viel Geld ist auf einem speziellen Portemonnaie zusammengekommen.
Und kann natürlich schauen, was passiert dann mit dem Geld, das davon wieder abfließt.
Und das ist der Punkt der Geldwäsche.
Ja, Geldwäsche. Also man weiß bei Bitcoin ja immer, wer wem Geld überwiesen hat. Man weiß zwar nicht, wem diese Portemonnaies gehören, aber man weiß, von welchem Portemonnaie in welches ist Geld geflossen. Das ist öffentlich, das kann jeder sofort weltweit nachschauen, seit Anbeginn von Bitcoin. Und Geldwäsche funktioniert dann üblicherweise so, dass man Zusammenschlüsse hat, wo man dann Geld rein überweisen kann und dann bekommt man wieder Geld raus überwiesen auf ein anderes Portemonnaie und man mixt das alles so wild, dass das nicht mehr nachzuvollziehen ist. Also so würde man das jetzt machen, wenn man das nicht nachvollziehbar haben möchte.
Also du möchtest mir Geld schicken, aber es soll für unsere Banken nicht klar werden, dass es von deinem Konto auf meinem Konto geht. Also schickst du es über diverse andere Konten, splittest ein paar Mal die Zahlung auf, führst sie wieder zusammen.
Genau, und es gibt auch Dienste, die das anbieten. Ja, dann wieder jemand, der daran verdient. So Zusammenschlüsse, die nehmen dann so eine kleine Gebühr eben und die packen das in ein großes Konto und dann schicken sie es wieder woanders hin. So wie du sie anweist, das zu machen. Aber diese Anweisungen sind eben dann nicht mehr nachvollziehbar, wenn die das richtig machen.
Zusammenfassung jetzt, wir haben jetzt ganze Zeit über das Zahlungssystem geredet als ein spezieller Fall, wenn man dann Privatleute weltweit erpressen möchte. Lass uns mal schauen, ob wir das Ökosystem bereits zusammen haben. Wir hatten irgendwo Adresshändler, die E-Mail-Adressen, Anschriften, Länder ranholen.
Da haben wir vielleicht noch vergessen, es gibt auch andere Möglichkeiten ranzukommen. Es gibt hin und wieder mal sogenannte Leaks, also irgendwelche Webseiten verlieren Daten. Und die werden öffentlich, zum Beispiel, weil sich jemand einen Spaß daraus gemacht hat, diese anzugreifen und diese Daten öffentlich zu machen.
Was ist eigentlich ein Leak?
Ja, das, wie gesagt, ich würde, für mich ist es immer so, Leute verlieren Daten und typischerweise sind das große Organisationen oder Regierungen. Die haben Daten, die sollen nicht unbedingt öffentlich werden. Entweder weil es Kundendaten sind und die auch oder auch Geschäftsgeheimnisse, die vielleicht auch ein berechtigtes Interesse haben, geheim zu bleiben. Und Regierungen und Militärs haben natürlich schon immer Geheimnisse gehabt, an denen sie auch interessiert sind, dass diese nicht der Öffentlichkeit bekannt werden. Und ein Leak ist einfach, solche Daten sind öffentlich geworden.
Ich mag das nochmal ein Beispiel festmachen. Nehmen wir mal einen bekannten deutschen Telekommunikationsanbieter, zum Beispiel Vodafone. Die haben ja irgendwo eine Kundendatenbank, wo A, der Kunde mit der Anschrift und der E-Mail-Adresse hinterlegt ist, B, mit seiner Telefonnummer und C, mit dem Vertrag. Da weiß man, wie viel Geld der im Monat umsetzt. Es ist nicht im Interesse von Vodafone, dass die Konkurrenz weiß, wie die Leute angesprochen werden müssen, wie viel Geld sie bereit sind zu bezahlen. Dann können wir die Kunden abwerben. Und es ist auch nicht im Interesse von Vodafone, diese Kundendaten irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Hm. Nehmen wir mal an, die Firma Vodafone würde ihre Datenbank fehlkonfigurieren und sie wäre plötzlich aus dem Internet abrufbar. Dann würde das eventuell irgendwann mal ein mehr oder weniger scherzvoller Keks finden, diese Daten abgreifen und ins Internet streuen.
Ja. Und dann kann jeder Ransomware-Anbieter herkommen und sagen, hey, wir haben Daten von Vodafone, dann schicken wir denen doch mal gefälschte Vodafone-Rechnungen mit unserer passenden Ransomware dahinter. Und übrigens ein anderes Wort dafür ist auch Verschlüsselungstrojaner. Ja, gut, Trojaner haben wir jetzt noch nicht erklärt. Trojaner ist jetzt ein Programm, das... Ja, wie das trojanische Pferd in Griechenland. Ja, das ist getarnt als etwas, schleicht sich ein und bringt etwas in das System rein, das es eben nicht vorgibt zu sein.
Und zum Beispiel war es tarnt sich als Rechnung.
Es tarnt sich als Rechnung und ist eigentlich aber so ein Verschlüsselungsprogramm. Ein Erpressungsprogramm, das Dateien unbrauchbar macht.
Ich mag nur mal auf die Leaks eingehen, weil ich von daraus nach Richtung Produkthaftung entwickeln möchte. Also Firmen verlieren Daten durch Fehlkonfiguration. Mhm. Oder bei Firmen wird eingebrochen, jemand klaut die Daten und versucht die Firma zu erpressen. Im BDR zahlt man jetzt oder ich packe die Daten ins Internet.
Ja.
Oder jemand klaut bei der Firma Daten mit dem Ziel, sie selbst zu benutzen. Mhm. Und lässt sich die Daten dann weiterklauen, weil bei ihm auch eingebrochen wurde. Also es gibt so unheimlich vielfältige Möglichkeiten, wie Firmen Daten verlieren. Es gilt die einfache Regel, wo Daten sind, gehen auch Daten verloren. Am Beispiel der Einwohnermeldedatenbank der Türkei oder der Biometriedatenbank aus Indien.
Ja.
Zentrale Datenbanken sind immer schlecht und das müsst ihr an der Stelle einfach mal mitnehmen. Wo gesammelt wird, gehen auch Sachen verloren.
Und noch ein Fall, noch eine Möglichkeit, wie man an Daten kommen kann. Man beteiligt sich an einem Werbenetzwerk oder beauftragt ein Werbenetzwerk. Also so, wenn ich im Internet surfe, wird mir ja überall so Werbung angezeigt. Und die kommt normalerweise nicht von der Webseite, die ich mir gerade anschaue, sondern von einem Werbenetzwerk, die damit ja Geld verdienen und damit das ist ein Geschäftsmodell, einfach Werbung anzuzeigen. Und um das besonders gut zu machen, sammeln die viele Daten über Benutzer, um denen möglichst angepasste Werbung anzuzeigen, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die auch darauf anspringen und das Produkt kaufen, das da beworben wird. Und so könnte man zum Beispiel auch über die Werbung automatisiert bestimmten Leuten so Programme unterschieben über Werbung. Ist auch schon passiert.
Erzählen wir noch mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir sind die ganze Zeit bei einem Typ vom Programm, der das Ziel hat, Leute zu erpressen.
Zu erpressen, ja.
Wir haben darüber gesprochen, wie man so ein Programm bekommt, wie das mit dem Geldzahlen funktioniert und warum die den Kundensupport brauchen. Aber sag mal, bevor dieser Typus vom Programm beliebt wurde, wie hat man denn da als Krimineller Geld verdient? Durch Rechnerangreifen.
Das größte Phänomen davor waren die Spam-E-Mails. Ja? Also diese E-Mails mit wirklich unerwünschter Werbung, die man haben möchte. Also es werden irgendwelche Medikamente, irgendwelche dubiosen Medikamente sollen da verkauft werden oder ähnliche Sachen. Also die Werbung, die man praktisch nicht dadurch bekommt, dass man sich irgendwo dafür angemeldet hat und dem zugestimmt hat, sondern die einfach ungefragt reinkommt. Mhm.
Stell dir vor, du kannst 1000 Rechner in der Welt fernsteuern, die allesamt nicht dir gehören. Was würdest du mit diesen ferngesteuerten Rechnern machen wollen, um damit Geld zu verdienen? Also wir hatten jetzt gerade über Spam-E-Mails verschicken geredet. Mhm. Man könnte noch deren Rechenleistung nutzen und verkaufen, um digitales Geld zu bekommen.
Ja.
Man könnte außerdem noch... auch wieder so ein Erpressungsding, man könnte die Rechenleistung und den Netzwerkzugang vermieten, um andere Webseiten anzugreifen.
Mhm. Zu sagen so, hey, schöne Website haben Sie da.
Wäre doch schade, wenn die kaputt geht.
Naja, wenn man viele Rechner hat, dann kann man eben auch relativ leicht so einen einzelnen Rechner überlasten, indem man da viele Anfragen drauf schreibt. So eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke, ja, also Denial, das verweigern oder verunmöglichen des Services, den diese Website eigentlich anbieten möchte, indem ich sie einfach überlaste. Und das kann ich natürlich zur Erpressung verwenden, sagen so, ich höre wieder damit auf, wenn du mir Geld zahlst.
Die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, geht direkt zum Thema Werbung. Mhm. Der Nutzer auf dem PC, den ich da infiziert habe, wird ja irgendwann im Internet surfen. Ich schneide einfach seine Werbung raus und packe die Werbung meiner eigenen Kunden dahin, mhm, damit ich mit den Klicks Geld verdiene. Also das sind so die traditionellen Geschäftsmodelle. Entweder man benutzt die Rechenleistung, um andere Leute zu erpressen. Man tauscht Werbung aus, um mit Werbeklicks Geld zu verdienen.
Man verkauft die Rechenleistung. So, also ich meine, Cloud-Dienste sind super beliebt. Ob die Cloud jetzt ein Datenzentrum von Amazon ist oder ob das 200.000 gekaperte private Rechner sind, das fällt dem Endbenutzer nicht direkt auf.
Ja. Und seit 2012 hat das neue Geschäftsmodell, wir erpressen den Endkunden einfach direkt und vermieten nicht seinen Rechner weiter.
Ja. Und wir haben, sollen wir jetzt auf die Besonderheiten von WannaCry noch so ein bisschen?
Das können wir jetzt so nutzen, um das Thema Ransomware abzurunden.
Mhm, genau. Also es gibt auch schon einige Sendungen dazu, habe ich mir aufgeschrieben, wen das noch genauer interessiert. Das Chaos Radio, also der Berliner CCC, hat in seiner letzten Sendung ausführlich genau über dieses WannaCry gesprochen. In Logbuch Netzpolitik wurde das schon in mehreren Sendungen jetzt besprochen, weil sich da auch, also das ist ja eine wöchentliche Sendung, da hat sich auch jede Woche jetzt wieder ein bisschen was Neues getan. Gut, wir haben in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen, in der vorletzten Sendung auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Da war der ganz neue, der WannaCry, da waren noch nicht so viele Informationen draußen. Und dann gab es noch für die eher technisch versierteren Zuhörer die Pulse Security Weekly, eine englischsprachige IT-Security-Podcast und auch der Defensive Security-Podcast, auch wieder ein englischsprachiger Security-Podcast. Und genau, und WannaCry war
erstmal ein Erpressungstrojaner, wie die wir gerade beschrieben haben. Mhm. Das Besondere daran war, der war so gut verbreitet, dass er große Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Zum Beispiel war er so gut verbreitet, dass er in Großbritannien ein paar Krankenhäuser runtergefahren hat. Und in Deutschland ist er aufgefallen bei der Deutschen Bahn, weil die Zuganzeigen nicht mehr gingen, weil der nächste Zug fuhr.
Mhm. Ja, bei sowas fällt es natürlich immer auf. Ja. Oft weiß man gar nicht, wie viel Schaden solche Ransomware anrichtet, weil die Kunden lieber still und heimlich bezahlen und wollen, dass dann ihre Systeme wieder laufen. Und hier ist aber eben viel aufgefallen. Vielleicht bevor wir dazu kommen, wie und warum er sich so weit verbreitet hat, eine andere Besonderheit: Sie haben ein paar Fehler gemacht oder es war Absicht und der eigentliche Grund dafür war gar nicht die Erpressung. Also das war vielleicht, also es ist immer noch nicht ausgeschlossen, ja, dass es vielleicht irgendein anderer, dass es nur hätte Schaden anrichten sollen.
Also es war hinreichend stümperhaft, dass man Vorsatz in Frage stellen kann.
Stümperhaft war es aus einigen Gründen. Zum einen, wir haben schon erwähnt, sie haben nicht pro Person, die sie erpressen, also pro Kunde, wie sie das nennen, ein eigenes Bitcoin-Portemonnaie angelegt, sondern es gibt nur insgesamt 3 Stück. Und dadurch, dass es nur insgesamt 3 Stück gibt, ist jede Transaktion genau nachvollziehbar und man sieht sofort, sobald mit diesen Portemonnaies irgendwas passiert und kann dann versuchen, diese Hintermänner entsprechend polizeilich zu verfolgen oder irgendwie anders zu verfolgen, wer auch immer da Interesse dran hat. Dann eigentlich noch ein Grund davor, ja, wenn wer schon mal so einen Screenshot bekommen hat, man hat sehr, sehr wenig Zeit bekommen, um dieses erste Erpressungsgeld zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zeit, wie viel
das ist. Muss aufgezahlt innerhalb der nächsten 3 Tage 500 Euro oder innerhalb der nächsten 6 Tage 1.000 Euro.
Genau, also es hat sich dann sehr, sehr schnell verdoppelt. Und wer schon mal mit Bitcoin irgendwas bezahlt hat, das geht nicht von jetzt auf gleich. Man muss so ein Portemonnaie erstellen und muss dann Bitcoins auf einem Marktplatz, also auf einer Art Börse, kaufen. Und das dauert seine Zeit. Also man muss dann erst Geld eigentlich an diesen Börsendienstleister in einer anderen Währung überweisen und kann das dann entsprechend eintauschen zum entsprechenden Kurs. Also das ist eine richtige Börse, so mit Wertkursen und Kursschwankungen und Handel um diese Bitcoins. Und das ist nicht ganz einfach. Außerdem ist die Software, mit der man diese Bitcoins verwaltet, die ist auch nicht immer ganz leicht zu verstehen. Also ich bin da auch schon mal dran gescheitert, mir Bitcoins zu kaufen. Ich wollte damit nur Pizza zahlen. Zum Glück wurden mir keine Dateien verschlüsselt, die ich wieder brauchte. Aber wollte es einfach mal ausprobieren und ich fand das nicht ganz leicht schon. Und ich habe ja viel mit Technik zu tun und ich denke, ein Großteil der Leute haben einfach andere Expertise und vielleicht nicht unbedingt darin, wie sie Bitcoins kaufen. Das heißt, Bitcoins kaufen, sich zu besorgen, ist relativ schwierig. Und den Leuten dann nur 3 Tage Zeit zu geben, ist schon sehr, also das ist schon sehr sportlich. Das verringert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man das Geld auch bekommt. Weil danach verdoppelt sich der Preis und dann überlegen sich die Leute vielleicht nochmal so, ja, ist mir das den doppelten Preis jetzt auch noch wert? Und das ist der eine Grund, warum das nicht ganz so erfolgreich war. Es kam insgesamt dann eben auch nur, du hast vorhin eine Zahl genannt, weißt du die noch?
50.000.
Ja, 50.000.
Ob jetzt Dollar oder Euro macht den Unterschied nicht so groß.
Ja, ungefähr dürften da zusammengekommen sein. Und den Schaden, den das ganze Ding angerichtet hat, der ist aber viel, viel größer, dadurch, dass es irgendwie Ausfälle gab. Du hast gesagt, Krankenhäuser waren befallen. Da mussten Operationen zum Teil verschoben werden. Ja, die ganzen Bahnanzeigen mussten neu aufgebaut werden. Man weiß gar nicht, was genau alles noch betroffen war, weil vieles bekommt man ja auch so gar nicht mit. Und dann gab es noch mehr technischeren Grund, warum das darauf hindeutet, dass es nicht ganz so super durchdacht war. Weiß nicht, ob wir da auch noch...
Wir machen jetzt einfach mal eine Pause.
Wir machen eine Pause, ja. Und damit sind wir wieder zurück von unserer Pause. Herzlich willkommen zurück zu Dev Radio. Wir haben vor der Pause uns schon ganz viel unterhalten über
ein Erpressungsprogramm namens WannaCry, das dadurch aufgefallen ist, dass es weltweit sehr großen Schaden verursacht hat und deswegen medienrelevant wurde.
Und davor haben wir noch gesprochen über Sicherheitslücken, was das eigentlich ist. Und Exploits haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Da kommen wir jetzt wieder drauf. Das wollten wir nämlich eigentlich machen. Dann sind wir eigentlich eingestiegen und dann sind wir ganz weit abgeschliffen.
Und wir haben WannaCry so weit ausgetreten, weil nämlich der Grund für seine Verbreitung eine sehr gute Cyberwaffe ist, aus dem vermutlich Arsenal eines Geheimdienstes. Und das ihm zu so starker Verbreitung geholfen hat.
Ziemlich sicher aus dem Arsenal. Genau, also wir haben vorhin habe ich ganz kurz gesagt, der typische Weg für solche Ransomware ist per E-Mail die Verbreitung. Und wenn es erstmal auf einem System ist, dann kann das vielleicht auch neue E-Mails weiter verschicken. Aber worüber wir am Anfang gesprochen hatten, waren ja die Sicherheitslücken, die so Remote Code Execution erlauben. Das Stichwort hast du reingeschmissen und das bedeutet einfach nur, ich kann auf einem entfernten Rechner Code ausführen, obwohl ich da eigentlich so direkt nicht Zugriff drauf haben sollte. Und dieser WannaCry hat sich durch eine Sicherheitslücke im Windows-Betriebssystem verbreitet. Und das ist deshalb so kritisch, weil das Betriebssystem selber die höchsten Rechte auf so einem Computer hat. Ja, also das Betriebssystem selber hat eigentlich noch mehr Rechte als zum Beispiel ein Administrator-User. Das kann nämlich einfach alles auf so einem System machen, weil das ist ja die Komponente, die den Rechner steuert und die Basis praktisch.
Im Kontext von Ransomware sind mir Nutzerrechte nicht wichtig. Aber für wen sind denn Nutzerrechte wichtig?
Meinst du jetzt jetzt hier in so einem Sicherheitsumfeld oder?
Du trittst gerade aus, dass es im Windows-Betriebssystem ein Rechtekonzept gibt und dass sich Nutzer gegenseitig Rechte zuschieben dürfen oder andere Sachen beschreiben dürfen. Genau. Aber für so einen reinen Erpressungstrojaner wäre mir das nicht wichtig.
Kommt drauf an. Wenn du auf einem System zum Beispiel mehrere Benutzer hast und einer davon bekommt diese E-Mail mit dieser Ransomware drin, dann werden erstmal nur Dateien verschlüsselt, auf die dieser Nutzer auch Zugriff hat. Wenn wir jetzt mehr Rechte haben und auf mehr Dateien, unter Umständen auch alle Dateien Zugriff haben, dann können wir natürlich auch mehr verschlüsseln. Deshalb macht es vielleicht einen kleinen Unterschied, aber das macht oft einen Unterschied bei diesen anderen Szenarien, die wir vorhin angesprochen hatten. Wir wollen irgendwie Passwörter mitschneiden oder sowas von, da brauchen wir vielleicht mehr Rechte, um auf zum Beispiel Tastatur zuzugreifen oder sowas. Und ja, diese Sicherheitslücke war Bestandteil von so einem Leak. Leak hatten wir ja vorhin schon erklärt. Irgendwelche Organisationen verlieren Daten. Und in dem Fall waren die Daten höchstwahrscheinlich von einem amerikanischen Geheimdienst, nämlich der NSA. Und geleakt wurde das Ganze von einer Gruppe von unbekannten Personen, die sich Shadow Broker nennen. Und die sind irgendwie an solche Cyberwaffen gekommen. Das ist das eigentlich, was es ist. Ja, es waren von diesem Geheimdienst waren das Computerprogramme, die dafür ausgelegt waren, Informationen zu sammeln, indem sie aktiv andere Computer angreifen und genau diese Techniken anwenden, über die wir schon gesprochen hatten.
Also, wer greift Computer an?
Der Geheimdienst.
Ist das eigentlich eine Hauptaufgabe?
Naja, der Geheimdienst oder auch Nachrichtendienst, wie wir in Deutschland sagen, der ist dazu da, Informationen zu sammeln und Nachrichten zu sammeln. Und
das macht er sehr gut durch hauptberufliches Einbrechen in fremde Computersysteme.
Das kann er zum Beispiel dadurch ziemlich gut machen. Und es gab da dann auch wieder Quellen von angeblichen ehemaligen bzw. noch aktuellen Geheimdienstmitarbeitern, die gesagt haben, dass genau diese Tools, auf denen das WannaCry Ransomware basiert hat, sehr, sehr erfolgreich war, über Jahre hinweg da solche Informationen zu beschaffen.
Kurz zusammenfassen. Also, es gibt eine staatliche Behörde, einen Nachrichtendienst oder Geheimdienst, davon kann man ein oder mehrere haben, pro Staat. Ja. Die hauptberuflich in fremde Computer einbrechen, um Informationen zu stehlen. Damit sie einbrechen können, haben die eine Sammlung von bösen Computerprogrammen. Wie diese eine Komponente, über die wir gerade geredet haben, wie sich dieses WannaCry weiterverbreitet hat.
Mhm. Was willst du da hören? Ich habe jetzt da keine Frage rausgehört.
Ich nur mal kurz
die Zusammenfassung. Achso, das war die Zusammenfassung.
Damit es meine Oma auch verstehen würde.
Genau, also so, die haben eine Sammlung von solchen Sachen.
Und das Finden von Sicherheitslücken haben wir vorhin geredet. Das heißt, wir wissen jetzt auch mal grob, wie so eine Sammlung entstehen könnte.
Ja, sie können das. Sie können selber danach suchen oder diese kaufen. Das sind echt die üblichen Wege. Auf das Kaufen kommen wir später noch. Und ja, jetzt haben Geheimdienste sowas und sie haben sowas und denen kann sowas auch abhanden kommen. So, ja? Das ist leichter als so physikalische Waffen, die abhanden kommen, ja, die müsste man irgendwie transportieren und irgendwo einbrechen und digital irgendwo einzubrechen. Das ist einfach ja, mit dem entsprechenden Wissen unter Umständen doch leichter zu bewerkstelligen. Wie genau die Shadow Broker da rangekommen sind, ist auch nicht so direkt bekannt. Eine Theorie ist, dass ein Geheimdienstmitarbeiter sich Arbeit mit nach Hause genommen hat, um dort weiter daran zu arbeiten und da das Ganze dann abhanden gekommen ist. Das ist aber jetzt nur eine Theorie.
Die könnten aber genauso gut auch durch Einbruch gestohlen worden sein.
Genau.
Oder durch jemanden, der Schaden zufügen wollte, ein interner Saboteur.
Mhm. Oder sie könnten versehentlich abhanden gekommen sein, zum Beispiel, indem der Geheimdienst irgendwo angegriffen hat und dort seine Tools vergessen hat auf diesem Rechner. Oder zu viel darauf dann kopiert hat. Mehr als er eigentlich hätte wollen oder gebraucht.
Also wir können über die Quelle spekulieren, aber wir werden es nie genau sagen können. Es ist etwas aus dem Schadprogrammarsenal der NSA weggekommen.
Ja, ein sogenannter Exploit. Und ein Exploit ist einfach nur etwas, das eine Sicherheitslücke ausnutzt. Ja, wir hatten vorhin die Sicherheitslücke. Und die Sicherheitslücke ist ein Fehler im Programm, der es uns erlaubt, etwas zu machen, was wir normalerweise nicht machen dürften. Meistens sind die Sicherheitslücken besonders interessant, die es uns erlauben, Code auf einem Rechner auszuführen, insbesondere wenn es ein entfernter Rechner ist, der uns nicht gehört. Und ein Exploit ist eben das ein Stück Code, das genau das bewerkstelligt.
Und im Falle des Verbreitungsweges WannaCry gab es da ein spezielles Windows-Programm namens SMB, das auf jedem Windows-Rechner läuft, das der Windows-Rechner standardmäßig in sein eigenes Netzwerk gibt.
Ja.
Das heißt, innerhalb eines Firmennetzwerkes kann jeder Rechner den Dienst benutzen und demzufolge auch jeder Rechner die Sicherheitslücken benutzen.
Genau.
Aber jetzt war es ja mit SMB noch schlimmer. Das Ding wurde auch ins Internet gestellt.
Ja, also wenn das Ding ins Internet gestellt wurde, dann hat dieser Wurm nämlich leichtes Spiel. Und ein Wurm ist hier ein Computerprogramm, das sich selbst verbreitet. Und also so eine Schadsoftware kann in mehrere Kategorien, irgendwie Trojaner, Virus, Wurm fallen. Und in dem Fall ist der Wurm der Teil, der sich selbst verbreitet über diese Sicherheitslücke, mit der Hilfe von diesem Exploit. Und man hätte zum Beispiel Glück, wenn man hinter einem Router war, der die entsprechenden Rechnerdienste nicht ins Internet stellt, aber zum Beispiel Rechner, die direkt ans Internet angeschlossen sind, meistens sind es Firmenrechner, manchmal aber auch private Rechner, die waren da entsprechend leicht zu kapern.
Lass uns doch mal ein zwei Beispiele machen. Das eine ist, meine Firma, es sind 10 Kollegen, 10 Windows-Rechner. Einer von meinen Kollegen bekommt so eine E-Mail und klickt da auf die Rechnung drauf. Jetzt hat er seinen Computer infiziert. Das Programm verbreitet sich weiter im Netzwerk und befällt die 9 anderen Kollegen.
Ja.
Es reicht, dass hier einer verklickt.
Es reicht, dass es irgendwo reinkommt. Oder ich finde so irgendeinen offenen Rechner, der vielleicht aus dem Internet erreichbar ist, kann direkt infizieren und von dort aus geht es dann weiter an Rechner, die ich ursprünglich gar nicht gesehen habe.
Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Wir haben ja auch E-Mails, das macht bei uns ein Microsoft Exchange Server. Das heißt, das ist ein Windows-Computer, der im freien Internet hängt, damit er E-Mails entgegennehmen kann. Den kann man direkt aus dem Internet raus infizieren.
Ja, und dahinter im Firmennetzwerk sind dann die Arbeitsrechner, die auf den Schreibtischen stehen. Die sind nicht direkt am Internet, die haben auch Zugriff auf diesen Server, beziehungsweise der Server hat auch Zugriff über das Firmennetzwerk auf diese Rechner. Und so verbreitet sich das Ganze dann. So, jetzt war diese Lücke nicht unbekannt, sondern nachdem die NSA erfahren hat, dass ihnen diese Tools abhanden gekommen sind, haben sie, also das sind auch wieder Vermutungen, aber da ist man sich eigentlich so relativ sicher in der Security Community, dass es so gewesen ist. Also nachdem die NSA irgendwie erfahren hat, so hey, uns sind diese Tools abhanden gekommen und die werden wahrscheinlich bald auch veröffentlicht, sind die zu dem Hersteller gegangen, nämlich zu Microsoft, und haben gesagt, so hey, ihr habt da diese Sicherheitslücke in euren Systemen, macht die doch mal zu. Und das war, ich glaube, Februar oder März, weiß jetzt nicht genau. Also das ist noch gar nicht so lange her, Februar oder März.
Und jetzt haben wir gerade
Mai. Juni schon, ja.
Juni 2017.
Juni haben wir schon. Also vor 3-4 Monaten war das. Und Microsoft schließt regelmäßig Sicherheitslücken. Und zwar genau einmal im Monat. Und die machen das deshalb genau einmal im Monat, damit sich die Administratoren darauf einstellen können, dass das einmal im Monat gemacht wird. Und damit die das auch wirklich einplanen und auch wirklich machen, weil das ist ja sicherheitsrelevant. Also andere Updates, so Features, so tolle neue Systemfeatures, die kommen irgendwie in unregelmäßigen Abständen. Aber so die Sicherheitslücken schließen, die kommen normalerweise genau einmal im Monat. Und diese eine Sicherheitslücke in dem Monat war das erste Mal in der Geschichte von diesen Updates, dass dieser Update-Tag verschoben wurde. Und Microsoft sagt aber immer nicht, was genau sie denn da eigentlich an Lücken schließen. Ja, das sagen die nicht, das sagen die nicht offiziell so, wir hatten hier diese Lücken, sondern die sagen einfach nur, ja, das sind jetzt hier Sicherheitsupdates, installiert die mal, dann ist euer Rechner sicherer. Was eigentlich so auch stimmt, ja. Und man hat sich damals schon gewundert, warum das der Fall ist, ja, warum wurde das jetzt verschoben. Und ja, die Vermutung ist einfach, sie haben das zu knapp mitbekommen und diese Sicherheitslücke war aber so gravierend und so wichtig, dass sie diese Patches nochmal verschoben haben. Also ein Patch ist so ein Update für so ein Programm.
Ich mag das nochmal kurz mit eigenen Worten einem konkreten Beispiel festmachen. Mhm. Also jeden ersten Dienstag im Monat weiß ich, dass die Firma Microsoft neue Programmversionen bereitstellt für Programme, die Fehler enthalten. Mhm. Das heißt, jeden ersten Dienstag im Monat muss ich als Administrator ran und mich darum kümmern, dass die neuen Programmversionen auch den Weg auf die Windows-Rechner in meiner Firma finden.
Ja.
Und diesmal war es nicht der erste Dienstag, sondern der zweite Dienstag. Absoluter Ausnahmefall.
Absoluter Ausnahmefall. Und ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn das schon im März oder Februar oder wann auch immer war, dann müssten ja eigentlich alle Rechner schon sicher gewesen sein, weil WannaCry kam ja jetzt erst im Mai raus. Aber es gab einfach viele Rechner, die noch nicht geupdatet waren, aus den verschiedensten Gründen. Zum Teil auch gute Gründe. Also oft wurde es auch einfach vergessen, ja.
Ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet. Ich höre mir dazu Felix von Leitner an und stimme nicht immer mit ihm überein, ob es gute Gründe oder schlechte Gründe zum Installieren von neuen Programmversionen geben sollte. Ich mag das Thema nämlich an der Stelle nicht aufmachen. Es wird episch breit und es wird ein Meinungsbild, aber keine Faktenlage.
Das ist richtig breit, so ja. Aber so ein Durchschnitt können wir vielleicht mal geben. Also man kann natürlich einfach vergessen, Updates zu machen, weil man die automatischen Updates nicht aktiviert hat. Dann gibt es Gründe, die ein bisschen schwerwiegender sind. Zum Beispiel, ich habe keinen Platz mehr auf meiner Festplatte, um Updates zu machen. Da habe ich einige Freunde, denen das so geht. Die haben eine SSD in ihrem Laptop, die relativ klein ist. Und so ein Windows-Betriebssystem braucht viel Platz. Und Updates brauchen auch ein bisschen Platz. Und da war einfach kein Platz mehr dazu da. Ich konnte einfach keine Updates installieren. Und wenn wir dann weitergehen zu so Firmen,
die weigern sich teilweise, Updates zu installieren, weil sie sagen, wir wissen nicht, ob das Programm, das wir da verändern, ein Programm kaputt macht, das wir an Kunden verkaufen, mit dem wir unser Geld verdienen.
Ja.
Und wir wollen nicht, dass das Programm, das wir unseren Kunden verkaufen, kaputt geht.
Ja, also nochmal ganz einfach gesagt, wenn ich das Update installiere, kann es sein, dass meine Funktionalität, die ich verkaufe, danach nicht mehr gegeben ist. Und das ist ein Grund und gerade bei Firmen ist dann auch noch ein ziemlich großer Grund, dass man alte Systeme hat, die sich vielleicht gar nicht mehr updaten lassen, also zum Beispiel alte Betriebssysteme. Und gerade diese Sicherheitslücke war über Jahre hinweg in vielen verschiedenen Windows-Versionen. Ich glaube, XP war die erste. Mhm. Und gerade XP wird seit längerer Zeit nicht mehr unterstützt von Microsoft. Das heißt, Microsoft hat irgendwann mal gesagt, so ja, das ist jetzt das Ende der Lebenszeit von dieser Betriebssystemversion. Dafür gibt es keine Updates mehr.
Ich mag das nochmal kurz für die Nachwelt zusammenfassen. Wir schreiben das Jahr 2017 und offiziell stellt Microsoft für das Betriebssystem Windows XP keine Korrekturen mehr zur Verfügung. Mhm. Es sei denn, man ist die britische Regierung und hat da ganz viel Geld reingepumpt, um doch auf seinen Rechnern das alte Zeug weiter betreiben zu können.
Also man konnte da tatsächlich so einen Update-Plan noch kaufen, ja. Eben für Leute, die noch abhängig sind von so alten Systemen. Und das sind, ganz oft sind es zum Beispiel so medizinische Geräte, die Röntgengeräte und Magnettomographen, die mit alten Windows-Systemen laufen und die einfach nicht mehr geupdatet werden. Und auch nicht können, weil es viel zu aufwendig wäre, diese Funktionalität irgendwie auf die neuen Systeme zu portieren. Ja, also wie ihr seht, da gibt es verschiedene Gründe, warum man sowas gemacht hat.
Lass uns doch mal an der Stelle kurz über die Lebensdauer von Software reden. So an ein paar konkreten Beispielen. Ich installiere auf meinem Laptop ein Debian Stable. Ich schreibe außerdem...
Was ist ein Debian Stable?
Das ist eine spezielle Linux-Distribution, die verspricht, dass sie ab dem Moment, wo ich sie installiere, 3 Jahre lang Updates liefern werden für die aktuelle Version, bevor sie sagen, wir unterstützen nicht mehr, installiere bitte was Neues. Ich schreibe für diese spezielle Version, die ich da von diesem Debian habe, meine eigene Software und sichere zu, dass es auch zusammen funktioniert und verkaufe das als Dienstleistung an meinen Kunden weiter. Zum Beispiel eine ganz tolle Webseite. Die 3 Jahre sind rum und es kommt eine neue Version raus. Üblicherweise ist es so, du verlässt dich nicht drauf, dass deine Updates funktionieren. Du installierst den Kram neu. Wird unheimlich teuer, wenn du statt einer Maschine mal mehrere hundert hast. Deswegen ist es irgendwann einfach mal sexy, den Kram nicht neu zu installieren, aber das Problem wegzuignorieren.
Ja.
Nehmen wir doch mal die andere Version, um kurz so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange lebt sowas eigentlich. Ich kaufe ein neues Handy mit einem Betriebssystem namens Android Version 6 und der Hersteller findet das ganz cool, dass er jedes Jahr ein neues Telefon rausbringt mit noch größerem Bildschirm und noch größerem Speicher und nicht tot. Und weil es viel cooler ist, dass die Kunden das neue Handy kaufen, wird nach einem Jahr das alte Handy einfach nicht mehr mit neuer Software versorgt.
Das wäre auch viel zu teuer irgendwie so, ja. Also stell dir mal vor, du müsstest irgendwie jetzt deine ganzen Produkte aus den letzten 5 Jahren, 10 Jahren alle noch mit Updates zu versorgen. Und wenn du irgendwie 3-mal im Jahr ein neues Handy rausbringst, dann sind das schon ganz schön viele. Und für jedes musst du Arbeit reinstecken, das dich Geld kostet, was dir aber kein Geld mehr bringt, weil die Updates sind ja in dem Fall eigentlich erstmal, die bringen kein neues Geld.
Ich mag es da noch mehr Beispiele festmachen, damit man langsam mal ein Gefühl für die Lebensdauer bekommt. Mhm. Stell dir vor, ich habe so ein unheimlich intelligentes Haus, wo ich über mein Handy die Farbe von meinem Licht steuern kann.
Ja.
Dann habe ich ja so Glühbirnen und darauf läuft auch irgendein Computerprogramm oder viele Computerprogramme, wie auch immer das Ding gebaut sein mag. Leider ist der Hersteller von meinen Glühbirnen letztes Jahr pleite gegangen. Deswegen gibt es auch keinen mehr, der für meine Glühbirne neue Computerprogramme bezahlt. Leider wurde jetzt bekannt, dass die Computerprogramme unheimlich schlecht waren und sich fernsteuern lassen.
Und plötzlich gehen mitten in der Nacht meine Lichter an und aus, weil irgendjemand auf dem anderen Ende der Welt festgestellt hat, hey, jemand, ich habe diese Glühbirnen und die kann man doch fernsteuern.
Wie lange kriege ich denn Support für so ein Betriebssystem?
Das kommt auf das Betriebssystem an.
Ja, Red Hat. Ich gebe dir die Antwort. Wenn ich viel Geld in die Hand nehme, 15 Jahre.
Okay. Aber das ist dann auch richtig teuer.
Das ist richtig.
15 Jahre ist richtig teuer in der IT.
Üblicherweise lassen sich Firmen sowas vergolden. Wenn du ein Interesse daran hast, das alte System weiter zu betreiben und deine Software nicht mitzunehmen auf ein neues Betriebssystem, dann hast du einen Grund dafür und üblicherweise auch einen dicken Geldbeutel, wo du zum Schluss kommst, dass es billiger ist, das alte System weiter zu bezahlen als das neue. So, Windows XP wurde auch 15 Jahre lang supported, ein Red Hat 5 läuft jetzt immer noch 15 Jahre. Mhm. Lass uns nur über längere Lebensdauern reden. Lass uns über Wasserkraftwerke reden. Wenn ich jetzt zum Wasserkraftwerk baue, dann habe ich da einen Staudamm und dann habe ich irgendwelche Turbinen und die haben Steuerungssoftware. So ein Wasserkraftwerk lebt, wenn es wirklich kaputt gefahren wird, 80 Jahre. Bei guter Pflege lebt das Ding auch mal 120 Jahre. Wie kriege ich denn nach 120 Jahren noch neue Software für den Scheiß?
Ja, also oft muss man dann auch neue Hardware wieder verbauen. Also die Elektronik und so, die bleibt natürlich so ein bisschen. Aber das, was die Elektronik steuert, irgendwie, das ist ganz interessant. Ich war hier mal in Ulm in einem Wasserkraftwerk auf einer Besichtigung. Und die haben... Das läuft natürlich jetzt alles so auf, das waren damals noch Windows XP-Rechner, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Damals wurde das noch supported. Das waren damals noch Windows XP-Rechner, glaube ich. Oder war es sogar noch was Älteres. Waren auf jeden Fall Windows-Rechner. Aber die hatten als Backup noch eine PDP-12 da stehen. Mit Lochkarten.
Ein PDP ist ein Urgestein der Computergeschichte.
Ja,
ein Computer auf Zimmergröße.
Ja, nee, so riesig war das Ding gar nicht. So Schrankgröße. Das ist gar nicht so groß. Genau, und die haben gesagt, die testen es einmal im Jahr, aber meistens funktioniert es nicht. Also meistens muss man das irgendwie 20 Mal neu probieren. Aber theoretisch würde das wohl noch gehen. Also keiner möchte das ernsthaft noch machen, aber sie probieren das wohl noch, ich weiß nicht, ich vermute mehr oder weniger zum Spaß.
Ich muss mal den Bogen schlagen. Also wir haben drüber geredet, dass es für fehlerhafte Computerprogramme manchmal neue Versionen gibt.
Ja.
Wir haben drüber geredet, warum Leute die neuen Versionen nicht einspielen. Und wir haben über alte Software geredet, für die es keine neue Version mehr gibt, und haben dann mehrere Beispiele von, was heißt denn hier eigentlich veraltet gegeben. Und das lag im Bereich von Monaten bis Jahrzehnten.
Ja, genau, verschiedenste Bereiche. Autos sind auch so ein gutes Beispiel. Ja? So ein Auto, 10 Jahre, locker. Locker mal so 10 Jahre so ein Auto fahren. Ja, und wenn man sich mal anschaut, ein neues Auto, wie viel Programmcode da drin steckt, das ist ganz was anderes, als wenn man früher so ein bisschen Elektronik oder vielleicht auch nur Mechanik drin hatte. Also so diese die Computersachen da am Laufen zu halten, das ist deutlich aufwendiger. Vor allem, wenn dann solche Sicherheitslücken da auftauchen.
Sind wir froh, dass Oldtimer keine Software haben?
Ja, ist auch die Frage ja noch, wie lange es noch Oldtimer geben wird, beziehungsweise ob die heutigen Autos noch zu Oldtimern überhaupt werden können. Ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht mal mit einem Kollegen von mir nochmal eine andere Sendung dazu machen, der sich damit beschäftigt, wie man sowas eigentlich machen kann.
Ich brauche nochmal eine Koordinationspause.
Dann machen wir nochmal eine kurze Pause und hören uns danach gleich wieder. So, willkommen zurück zu Def Radio. Wir reden heute über Cyberwaffen und kommen jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen zu den Cyberwaffen. Kurz vor der Pause haben wir uns schon über Systeme mit unterschiedlichen Lebensdauern unterhalten. Ja, wir haben so den normalen, angefangen vom Smartphone, das irgendwie so, wenn es nach den Herstellern ginge, so ein Viertel bis halbes Jahr hält. Bis hin zu, du hast das Wasserkraftwerk genannt, das viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte betrieben werden kann. Und wir haben auch schon das Glühbirnenbeispiel gehabt, dass wenn jetzt in meiner smarten Glühbirne von meinem Smart Home eine Sicherheitslücke bekannt wird, dass dann Leute auf die Idee kommen könnten, diese fernzusteuern. Und damit waren wir schon bei den Auswirkungen von den ganzen Sachen. Und über die Auswirkungen wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen.
Wir machen nochmal an mehr Beispielen fest. Wir hatten bei dem Erpressungstrojaner WannaCry, dass Krankenhäuser in Großbritannien ausgefallen sind. Das war nicht das beabsichtigte Ziel, aber es war eine Auswirkung, die man gut sehen konnte. In Deutschland die Fahrkartenautomaten. Über die Glühbirnen sprachen wir, was wäre denn, wenn so ein Wasserkraftwerk ausfällt? Also wir sehen plötzlich, dass es ein militärisches Interesse daran geben könnte, gezielt Sachen kaputt zu machen.
Und das wurde ja ganz am Anfang, ganz zu Beginn der Sendung in diesem Filmchen beziehungsweise diesem Tonausschnitt, den wir euch gespielt haben, auch schon so ein bisschen erklärt. So, ja, es gibt eben, man kann eben nicht nur mit konventionellen Waffen, also irgendwie Bomben oder ähnlichem, Sachen kaputt machen, sondern mittlerweile auch mit Computern kann man auch physikalische Sachen kaputt machen.
Ist das jetzt immer der Punkt, wo man Richtung Stuxnet gehen könnte, um zu gucken?
Ja. Ja, also etwas, das erste Mal, dass es Leuten wirklich deutlich vor Augen geführt wurde, dass so etwas passieren kann, war eine Schadsoftware namens Stuxnet oder Stuxnet. Ich weiß nicht genau, wie die offiziell ausgesprochen wird. Jetzt habe ich das Jahr vergessen. Ich glaube, 2010 ist die zum ersten Mal aufgetreten. Und das Ding hat schon große Wellen geschlagen. Ja. Es ist dadurch zum ersten Mal dadurch aufgefallen, dass irgendwo ein Computer nicht mehr so getan hat, wie er sollte. Und irgendwie, ich glaube, sich ständig neu gebootet hat und sich seltsam verhalten hat.
Das Ding ist aufgefallen, dass es passiert, nachdem Microsoft Windows-Updates verteilt hat. Und plötzlich sind da draußen ganz viele Computer kaputt gegangen mit einem blauen Bildschirm. Und bei Microsoft konnte es keiner nachstellen, warum so viele Rechner draußen kaputt gehen. Das Ding war einfach nur viele hunderttausend Windows XP-Rechner gehen plötzlich kaputt. Was ist da los? Und die waren alle durchseucht, befallen von dem gleichen Schadprogramm.
Genau, und das musste man natürlich erstmal rausfinden, dass es ein Schadprogramm ist. Und da gibt es zum Beispiel Firmen, die sowas ja, machen, zu ihrer Hauptaufgabe machen. Das sind typischerweise Firmen, die verkaufen ihren Kunden Sicherheit. Ja, also oft sind es so Antivirenprogrammhersteller, die sagen so, hey, wenn ihr unser Programm installiert, dann seid ihr sicher vor solchen Bedrohungen, die uns bekannt sind. Und um eben so Bedrohungen zu kennen, analysieren die eben solche Schadsoftware auch regelmäßig. Und da haben verschiedene damit mit drauf geschaut auf dieses Stuxnet. Und das Interessante war halt, die sind am Anfang da wirklich nicht draus schlau geworden. Es war einfach nicht klar, was das Ding tut. Das war lange nicht klar, was das Ding tut.
Man muss mal sagen, so eine Analyse von einem Programm braucht erstaunlich viel Erfahrung und ist auch dann nur mit Raten zu bewerkstelligen.
Hm. Genau. Und in Stuxnet, da haben die Entwickler auch ganz viel Hirnschmalz reingesteckt, um das Ganze schwieriger zu machen. Und ja, heute wissen wir, das Ding war dazu designt, um das iranische Atomprogramm zu sabotieren.
Und die Art, wie es das machen sollte, ist, zur Anreicherung von Uran gibt es Maschinen, die sogenannten Zentrifugen. Und wenn man die schlecht steuert, dann kann man die schneller altern lassen und kaputt machen.
Genau, die Lebensdauer von den Dingern herabsetzen. Und ich glaube, die haben die einfach ein bisschen schneller drehen lassen, die haben sich dann einfach schneller abgenutzt. Oder unregelmäßig, weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Und
also das vermeintliche Ziel von diesem Stuxnet war, durch Sabotage einer Maschinensteuerung eine Maschine zu zerstören.
Mhm.
Und wie hat es dann von dieser einen Maschine, die es angreifen sollte, seinen Weg in die Welt gefunden?
Eigentlich war es so ein bisschen andersrum. So, ja? Wie hat es den Weg auf die Maschine gefunden, die es hätte angreifen sollen? Weil die Maschine, die es hätte angreifen sollen, war eben so eine ein Zentrifugensteuergerät. Also, weiß nicht, wollen wir da noch auf die Steuergeräte selbst? Können wir vielleicht, ist vielleicht ganz interessant. Es gibt, die werden so Zentrifugen und auch andere Dinge, so Pumpen in Wasserkraftwerken oder Ampeln auf der Straße oder Roboter, also so Industrieroboter an Fließbändern. Die werden nicht direkt von dem Computer gesteuert, sondern von sogenannten Programmable Logic Controllers, PLCs, ja, also programmierbare Steuergeräte oder Logikgeräte sind das. Und die wiederum werden aber programmiert von normalen Computern. Und genau so ein Computer war das Ziel von diesem Stuxnet. Und dieser Computer war aber aus Sicherheitsgründen nicht am Internet. Und, sondern in einem ganz getrennten Netzwerk, in einem ganz abgesicherten Gebäude, wo man nicht einfach hin konnte. Man konnte nicht übers Internet hin, man konnte nicht einfach hinspazieren und dann einen USB-Stick einstecken, sondern musste sich was anderes überlegen. Und deshalb haben sie dort auch solche Exploits verwendet, um genau zu sein, Zero-Day-Exploits. Und Zero-Day, also Null-Tag übersetzt, so, ist ein Exploit, der ist noch nicht bekannt. Insbesondere ist er dem Hersteller von der Software, die Sicherheitslücke enthält, noch nicht bekannt. Und der hat sogar mehrere verwendet. Ich glaube 3 Stück, wenn ich mich nicht irre, nur um sich zu verbreiten. Und als das Sicherheitsforscher herausgefunden haben, also das haben die herausgefunden, bevor sie herausgefunden haben, wozu das Ding ist, waren sie schon sehr, sehr verwundert, weil Zero-Day-Exploits sind wahnsinnig teuer. Und da stolpert man nicht einfach so drüber.
Was macht die eigentlich so teuer? Und was bestimmt denn den Preis von so einem Ding?
Das eben auch im Zusammenhang mit diesen Cyberwaffen, die sind eigentlich auch so ein bisschen schuld an dem Preis. Ja? Früher, wenn ich eine Sicherheitslücke gefunden habe als Sicherheitsforscher und habe die dem Hersteller gemeldet, bin zu dem hingegangen, habe gesagt, so, hey, ihr habt da einen Fehler, wollt ihr den vielleicht schließen, dann wird eure Software besser. Dann ist das oft so gewesen, dass der Hersteller gar nicht interessiert daran war, die zu schließen, sondern gesagt hat, so, hey, zum einen ist es Aufwand für mich und Kosten und bereitet mir Kosten, dieses Problem zu beheben. Und zum anderen schadet das meinem Ansehen, Statt die Lücke zu schließen, verwende ich mein Geld lieber, um denjenigen, der die Lücke entdeckt hat, zu verklagen. Und dann haben Leute angefangen, sich andere Sachen mit diesen Sicherheitslücken anzufangen, nämlich sie zum Beispiel zu verkaufen an Kriminelle, die dann damit Spam-E-Mails verschicken oder Ransomware programmieren.
Also mal angenommen, ich habe jetzt so eine tolle Sicherheitslücke in Windows gefunden. An wen könnte ich die denn verkaufen?
Genau, mittlerweile könntest du die auch an Windows verkaufen. Also mittlerweile haben viele Hersteller das eingesehen und gesagt, so, ja gut, es ist vielleicht besser, wenn die Leute die uns verkaufen, als wenn sie die irgendwelchen Kriminellen verkaufen, und bieten dir Geld dafür. Da gibt es dann sogenannte Bug-Bounty-Programme, also es gibt für Bugs, für Sicherheitslücken, Bugs sind einfach Fehler im Programm, gibt es Geld. Und das ist aber nicht besonders viel, wenn man das vergleicht mit dem Schwarzmarkt, wo man das an Kriminelle verkaufen kann.
Ich mag dafür mal ein schönes deutsches Wort einführen. Das sind Fehlerkopfgelder.
Kopfgelder, genau. Bounties sind Kopfgelder. Und ja, auf dem Schwarzmarkt gibt es einfach mehr Geld.
Wie viel Geld kann ich denn jetzt für so eine Lücke bekommen?
Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich meine was von einer 250.000 im Kopf zu haben für einen Zero-Day-Exploit, der zu so einer Remote-Code-Execution führt.
Das hängt wahrscheinlich ab von dem System, das du befällst. Das, beide Meinungen, so ein Exploit für das Betriebssystem iOS, für das Handy-Betriebssystem
von Apple. Genau, richtig.
Die können mal die bis zu 1 Million hochgehen.
Oder auch mehrere Millionen vielleicht unter Umständen kosten.
Wenn sie garantiert funktionieren und nicht mit einem Hätte-Wäre-Wenn funktionieren.
Mhm, genau, also je sicherere Betriebssysteme sie befallen oder beliebtere Systeme sie befallen, desto teurer werden sie. Also da gibt es ganz große Preisschwankungen. Und da gibt es eben diesen Schwarzmarkt, ja, auf dem irgendwie sich Kriminelle rumtreiben. Und dann gibt es aber auch noch diesen sogenannten grauen Markt.
Und das ist für Kriminelle, die gern nicht so genannt werden möchten.
Genau.
Wie das zum Beispiel staatliche Geheimdienste und Militärs.
Ja, also die sogenannten guten Leute, die dann diese bösen Sicherheitslücken trotzdem auch ausnutzen gegen andere Personen und Unternehmen und was auch immer, aber für angeblich gute Zwecke. Zum Beispiel, um eben als Nachrichtendienst entsprechend seine Arbeit verrichten zu können.
Zum Wohle der nationalen Sicherheit.
Zum Wohle der nationalen Sicherheit. Und die haben die Preise ganz schön in die Höhe getrieben über die letzten Jahre. Weil die auch das Budget dafür haben und jeder, der sich irgendwie sagt, so ja, also wenn ich das dem Staat verkaufen möchte, dann kostet das Ganze eben entsprechend mehr. Ich glaube, bei so Baumaßnahmen und so ist es auch ähnlich. Irgendwie, sobald der Staat irgendwie beteiligt wird, ist es öfter mal, glaube ich, so, dass das Ganze die Rechnung ein bisschen in die Höhe treibt. Und ja, also dann kann ich mir jetzt eben als Finder von so einer Sicherheitslücke überlegen, nämlich das Geld, wenn das überhaupt möglich ist, vom Hersteller, also viele Hersteller sehen das immer noch nicht ein, dass sie dafür Geld zahlen. Also gehe ich zum Hersteller und nehme da ein bisschen Geld oder gehe ich auf den Schwarzmarkt und kriege ein bisschen mehr Geld oder verkaufe ich an Regierungen und Geheimdienste und bekomme richtig viel Geld dafür. Je nachdem, wie gut meine Sicherheitslücke ist, die ich gefunden habe. Oder auch der Exploit, ja. Also ich kann natürlich auch Exploits verkaufen und da kommen wir jetzt wieder in die Dienstleistungssache. Da gibt es ganze Branchen, die sich darauf spezialisiert haben, Sicherheitslücken zu finden oder zu kaufen und dann Exploits dafür zu entwickeln und diese dann weiter zu verkaufen für noch mehr Geld.
Mach's mal kurz zusammenfassen. Der Exploit, also ich habe eine Sicherheitslücke und ich schreibe ein Programm, das die Sicherheitslücke benutzen kann, um einzubrechen.
Und das ist der Exploit. Und da ist natürlich schon Arbeit reingeflossen und deshalb ist das Ding mehr wert als die Sicherheitslücke selbst. Und ja, jetzt haben wir ganz am Anfang in dem Tonausschnitt, in dem Mitschnitt aus dem Video gehört, dass Geheimdienste bzw. Staaten solche Sicherheitslücken oder auch Exploits entsprechend horten, um sie jetzt für Geheimdienstmaßnahmen oder auch in Zukunft unter Umständen für kriegerische Maßnahmen dann auch tatsächlich einzusetzen. Und damit das geht, wollen sie natürlich, dass diese Systeme auch unsicher bleiben, weil wenn jetzt jemand gleichzeitig zu dem Hersteller geht und sagt so, hey, da ist diese Sicherheitslücke fixt das Ganze mal, dann haben sie das Geld ja umsonst ausgegeben, beziehungsweise können es dann nur so lange ausnutzen, wie das Ganze nicht gefixt und behoben ist.
Gucken wir uns nochmal die Lücke an, die WannaCry benutzt hat. Die ist zu Zeiten von Windows XP aufgetreten, also vor grob mal 10 Jahren, so plus minus, und wurde jetzt geschlossen.
Ja, das heißt 10 Jahre lang, es hat die bestanden und hat die Gefahr bestanden, dass auch andere Leute, wir wissen natürlich nicht, ob dieser Geheimdienst die schon so lange hatte. Ja, das kann eben jederzeit in diesen 10 Jahren passiert. Aber im schlimmsten Fall hatte der sie 10 Jahre lang, hat niemandem was davon gesagt und hat damit wissentlich in Kauf genommen, dass die eigenen Bürger auch davon betroffen sind und eben auch alle anderen, ja, Staaten und auch Privatpersonen und auch Unternehmen der Welt dadurch gefährdet sind.
Lass uns mal kurz über das Alter von Sicherheitslücken reden. Also wir haben ja gesagt, Sicherheitslücken sind gar nicht mal selten, die treten regelmäßig auf.
Es gibt auch immer wieder neue. Ja. Software wird weiterentwickelt und da schleichen sich neue Fehler ein. Also das ist jetzt nicht so, dass immer nur welche geschlossen werden und dass alles immer besser wird, sondern neue Software bringt auch wieder neue Lücken.
Und es ist total normal, dass man in Software Fehler findet und üblicherweise auch Fehler, die so alt sind wie das Programm selbst.
Also das ist total normal und damit muss man einfach auch umgehen können. Und
was ist denn aus deiner Sicht der korrekte Weg, damit umzugehen?
Das ist sehr vielschichtig.
Also das Thema mag ich an der Stelle mich mal aufmachen. Das eine ist die Frage, wie findest du Lücken und schließt du sie? Und das andere ist die Frage, wie bringst du weniger Lücken rein? Und dann unterhalten wir uns nochmal über staatliche Regulierung. Was muss denn der Staat tun, damit es für Firmen unsexy wird, Lücken einzubauen?
Wollen wir das jetzt auch machen?
Okay. Das Thema machen wir jetzt auch.
Also, wenn ich Programmierer bin, warum habe ich überhaupt ein Interesse, sowas sicher zu machen? Mein Programm so abzusichern, dass es vielleicht keine Remote Code Execution oder andere Probleme erzeugen kann.
Denkst du gerade aus Sicht eines einzelnen Mannes, der ein Stück Open Source Software programmiert, oder denkst du gerade, du bist eingestellt in ein 1000-Mann-Unternehmen, das irgendwie eine Fernsteuerungssoftware für eine Windkraftanlage baut?
Eher Letzteres, beziehungsweise ich bin eher in einer Firma, die was weit Verbreitetes hat. Also zum einen können es natürlich so Sachen sein wie Steueranlagen, die irgendwie jedes zweite Windkraftwerk der Welt so verwendet, weil also da gibt es nicht so viel Auswahl einfach. Das sind aber auch so Sachen, die einfach weit verbreitet sind. So, ja, irgendwie,
so was wie ein Schreibprogramm wie Microsoft Word.
Word, was einfach jeder verwendet. Oder Sachen, die ähnlich weit verbreitet sind. Und womit dann potenziell viele Leute betroffen wären auch. Und damit wäre es natürlich für Angreifer auch interessanter, solche Sicherheitslücken zu haben und nicht nur von irgendeinem kleinen Tool, was nur eine Handvoll von Leuten verwenden.
Also so. Du bist jetzt Programmierer. Was ist jetzt dein Anreiz, keine Lücken mehr reinzubauen?
Ja, also zum einen sorge ich mich natürlich um meinen Ruf. Das wäre eine Möglichkeit. Aber es hat sich herausgestellt, dass das oft nicht ausreicht, um mehr über so Sachen wie Sicherheit Gedanken zu machen. Ja, so wenn irgendwas dann tatsächlich passiert, dann ist mein Ruf kurz geschädigt, aber ein paar Wochen später interessiert es keinen mehr, wenn es überhaupt jemand ernst nimmt, weil das muss man ja auch erstmal verstehen, was da passiert, wenn sowas passiert, was da passiert ist.
Also Rufschädigung, ich weiß noch kurz abbreitreden. Option Nummer 1, ich bin eine kleine, neu gegründete Firma, ich gehe halt pleite, sage es war halt so, mache halt die nächste Firma auf.
Ja, oder ich gehe auch vielleicht gar nicht pleite, weil einfach meine Kunden das vielleicht mitbekommen. Ich verdiene 4 Wochen lang weniger Geld, aber danach ist wieder alles gut.
Option Nummer 2, ich bin ein Großkonzern, der einen schlechten Ruf hat, weil sein Telefon in Brand geraten. Ich werfe ganz viel Geld ins Marketing und ein Jahr später hat das einfach jeder vergessen.
Ja.
Also so Rufprobleme kann man einfach wegignorieren, entweder durch Pleite gehen oder durch Geld draufwerfen.
Ja.
Was habe ich denn als Hersteller noch für einen Anreiz, dass meine Software gut ist?
Ja, und dann bleibt noch das Geld und die, Gesetzgebung. So. Das kann wieder aus verschiedenen Sachen bestehen. Das können Regulierungen sein, das kann aber auch sowas sein wie Haftung.
Lass uns über Geld reden, weil es das kleinere Thema ist und wir schneller abschließen können. Mhm. Ich bin ein Hersteller eines Mikroskops, speziell teuer, kostet 130.000 Euro das Stück
und ich verkaufe dir eins davon für dein Unternehmen. Ich garantiere dir, dass ich 3 Jahre lang Updates hinterher schiebe. Mhm. Und nach den 3 Jahren? Hast du entweder einen Supportvertrag, dass du weitere Updates bekommst, oder ich sage halt, tut mir leid, nicht mehr unterstützt, kauf halt ins Nachfolgemodell.
Genau, also so der Geldanreiz. Ich verkaufe praktisch, dass ich das auf den sicheren Stand halte als Mitdienstleistung, mache damit Werbung, dass ich das Ding aktuell halte. Und
ja. Bei Telefonen ist es üblich, dass du das Sicherheitsupgrade erst dann kriegst, wenn du das Hardware-Upgrade gleich mitkaufst.
Ja.
Also das neue Telefon kaufst.
Genau.
Staatliche Regulierung und Produkthaftung.
Ja, und jetzt könnten natürlich Staaten auf die Idee kommen, den Leuten vorzuschreiben, dass alles sicher sein muss. Und bestimmte, ja, zum Beispiel Normen einhält. Also kann man sich jetzt irgendwelche großen Dokumente überlegen, was man da alles beachten muss. Und was auch viel gemacht wird und was oft auch einiges bringt, aber nicht immer. Ja, nicht immer. Also das Problem damit ist halt, die Firmen werden dann versuchen, das Minimum von dem einzuhalten, was sie rechtlich einhalten müssen, um auf der sicheren Seite zu sein, und alles, was darüber hinausgeht, ist dann halt ja schon wieder schwierig.
Das andere ist die Denkweise, so ein Großkonzern kann Geld reinstecken und Leute Abstände für die Norm einzuhalten. Eine Firmenneugründung oder auch ein Startup fährt einfach mit viel mehr Risiko. Mhm. Das ist Teil des Preises, der da entsteht. Und wie willst du jetzt Produkthaftung an der Stelle richtig umsetzen? Willst du, dass Firmen Strafgelder zahlen, wenn wir in Sicherheitslücken auftreten? Willst du als Staat Geld in die Hand nehmen, Sicherheitslücken aufkaufen und an die Firmen weitergeben? Willst du eine Gesetze gegen Hacker erlassen, die Sicherheitslücken finden?
Hat's alles schon gegeben. Ja?
Ich finde es korrekt, den Überbringer der schlechten Nachricht zu wünschen.
Wird halt das Problem nicht beheben, das dahinter liegt, ja.
Du musst das Problem totschweigen, das ist gut wie beheben.
Wird oft gemacht, ja, und auch bis jetzt noch. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht Sachen besser werden würden. Zum Beispiel Microsoft hatte ganz, ganz große Sicherheitsprobleme sehr lange Zeit. Und die haben irgendwann gesagt, so, wir hören jetzt auf, neue Features zu entwickeln. Alle unsere Entwickler machen jetzt, ich glaube, keine Ahnung, ein Jahr lang oder sowas, nur Sicherheit. Also wir gehen alles irgendwie, was wir bisher so gemacht haben und alles, was so aktuell wir verkaufen, gehen wir nochmal durch und überprüfen das auf Sicherheit. Und ja, also es gibt auch solche Fälle.
Stell dir vor, du bist Geschäftsführer in einer 1000-Mann-Firma. Du hast unter dir 300 Programmierer. Die anderen 700 machen irgendwas anderes in der Firma. Und du sollst denen beibringen, sicherer zu programmieren. Mhm. Wie fängst du denn das Ding an?
Also sicher programmieren wird irgendwie auch gerne mal so Security Engineering genannt, also dass man von Anfang an irgendwie mit Sicherheit an so Sachen rangeht. Und das ist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ein paar Beispiele. Es gibt so Coding Best Practices. Also wenn ich Programmcode schreibe, dann gibt es einfach Sachen, die man nicht machen soll, weil die Fehler anfällig sind. Also selbst wenn ich da nicht unbedingt Fehler drin habe, gibt es so Sachen, die eben wahrscheinlicher Fehler produzieren. Also dann muss ich meinen Leuten beibringen, sowas zu vermeiden. Dann möchte ich meinen Leuten vielleicht beibringen, gute Tests zu schreiben. Ja, wenn ich mir so eine Software spezifiziere, ja, bevor ich anfange, die zu schreiben, will ich ja irgendwie spezifizieren, was soll die danach machen. Dann kann ich mir da auch spezifizieren, so was sind denn die Fälle, die das Ding aushalten soll. Und dann kann ich mir auch irgendwie so verrückte Fälle ausdenken. So was sind denn die Randbereiche, die irgendwie besonders kritisch sind, die selten auftreten, aber wenn sie auftreten, dann sollen sie eben auch keine Probleme verursachen. Also dass ich gut teste. Und dann gibt es so Sachen wie, dass ich Tools verwende, die automatisiert Probleme erkennen. Also es gibt irgendwie Tools, die gehen automatisiert, lesen die Code. Also andere Programme, die sich Code anschauen und dann feststellen, so hey, da hast du was gemacht, das könnte zu folgendem Problem führen. Das sind jetzt 3 Beispiele, die ich...
Wir eiern so lange um das Problem rum, weil es dafür keine offiziell anerkannte Lösung gibt. Mhm. Wir spekulieren hier gerade über politische Lösungen, wie man das Ding angehen könnte, ohne zu garantieren, was die Vorschläge alle bringen werden.
Ja.
Und wir hatten ja gerade gesagt, selbst wenn so eine Firma Sicherheitslücken sucht, hat sie halt weniger Lücken, aber sie hat immer noch welche drin. Wie willst du eigentlich messen, wie sicher das Produkt ist? Ich fand einen Vorschlag von einem Kollegen ganz toll und der sah ungefähr so aus. Eine Firma baut ein Stück Software, das dazu dient, von anderen Programmen benutzt zu werden und Netzwerkkommunikation macht. Und sie packen da ein Siegel drauf und sagen, dieses Ding ist sicher genug für Privatanwender, ist sicher genug für Militärs, ist sicher genug für den Einsatz in einer Bank. Mhm. Und dann kümmern sie sich halt darum, dass sie eine Versicherung kriegen, die im Zweifelsfall bezahlt, wenn sie ihr Sicherheitsversprechen nicht einhalten können.
Ja.
So als Vorschlag, wie man es implementieren könnte. Ansonsten sehe ich einfach unendlich viele Probleme, wie du Sicherheit messen willst und wie du die Umsetzung davon erzwingen willst.
Ja, unendlich viele Probleme. Und das ist, also das wird gerade jetzt ganz, ganz groß diskutiert.
Bevor hier Informatiker als Götter in Sandalen gesehen werden. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Ich würde eigentlich dahin kommen, dass unsere Programme einfach nur alle total schlampig hingerotzt sind, damit sie mal funktionieren. Und das ein normaler Stand der Softwarequalität ist?
Gibt es, aber es gibt auch gute Qualität. Ja, so ist es nicht. Und es gibt auch Leute, die da hinterher sind. Also
wenn ich jetzt Programme guter Qualität aufzähle, dann brauche ich nicht mal alle 5 Finger an meiner Hand. halten wir fest, immer wenn die Politik jetzt drüber diskutieren wird, wie man jetzt Produkthaftung einbringen könnte, das ist ein Stochern im Dunkeln.
Ja.
Ja. Und wir werden durchaus probieren und Fehltritte lernen, wie man es richtig macht.
Im Prinzip, ja. Das ist so ein schrittweises Weiterentwickeln. Und wir haben eigentlich den Schlenker weg von Stuxnet gemacht. Ich glaube, wir sind bei den PLCs abgebogen, den programmierbaren Logic-Controllern. Und was die alles steuern und so. Und gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf Stuxnet so genau eingehen wollen. Wen das wirklich komplett im allerkleinsten Detail interessiert, dem sei das Buch Countdown to Zero Day von Kim Zetter empfohlen. Der hat da ein Buch drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version davon gibt. Ich konnte vorhin keine finden. Countdown to Zero Day ist auf jeden Fall die englische Version. Oder man sucht sich im Internet in irgendwelche Artikel drüber. Das war auf jeden Fall so die erste groß bekannt gewordene Cyberwaffe. Und man weiß bis heute nicht sicher, von wem das Stück Software stammt. Sicher ist, es wurde zur Sabotage des iranischen Atomprogramms verwendet, um eben diese Zentrifugen kaputt zu machen, schneller kaputt zu machen, als sie eigentlich kaputt gehen sollten. Da war ganz viel Hirnschmalz drin, um das möglichst leise zu machen, dass das nicht auffällt, sondern dass das nach Zufall aussieht. Und Sachsen hat sich super versteckt, hat viele Exploits verwendet und war ein beeindruckendes Stück Software. Und zum Beispiel hat es sich nur aktiviert, wenn es sich auf den Zielrechnern befunden hat, nämlich wenn es diese Programmiersoftware und die entsprechenden Logic-Controller auch identifiziert und gefunden hat. Und auf anderen Rechnern konnte man deshalb gar nicht so richtig auch untersuchen, was das Ding eigentlich tut, weil es sich auf anderen Rechnern gar nicht aktiviert hat. Und es wird vermutet, dass es eine Zusammenarbeit von Amerikanern und beziehungsweise von Amerika und Israel war, um das iranische Programm da zu sabotieren, aber das ist nicht offiziell bekannt.
Ich mag immer laut denken, wie man eigentlich zu dieser Vermutung kommt, damit klar ist, wie sicher diese Quellen sind. Mhm. Also wir haben dieses Programm mit wahnsinnig viel Hirnschmalz, das heißt, es braucht unendlich viele Mannstunden, das heißt, es braucht Geld. Ja. Einfach nur Kriminelle, die irgendwo einbrechen, wie man zu erpressen, wird nicht so viel Geld in die Hand nehmen.
Also dieses Stück Software hat richtig viel Geld gekostet, weil das war qualitative Software, die sehr durchdacht war. Und die einzelnen Komponenten wie die Exploits müssen auch wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Und die Arbeit an Entwicklern und was auch immer da.
Jetzt haben wir spekuliert, wer so viel Geld haben könnte. Jetzt schauen wir noch, wer von denen ein Interesse dran hat, aber ein Tatmotiv bringen könnte. Mhm. Sabotage des iranischen Atomprogramms kommt zuerst mal Israel in den Gedankengang.
Ja, also Israel fühlt sich bedroht durch Atomwaffen aus dem Iran. Iran hat immer abgestritten, ein Atomwaffenprogramm zu haben. Sie haben gesagt, wir haben nur ein ziviles Atomprogramm, um Atomenergie zu haben. Aber es wurde da irgendwie immer vermutet, dass es vielleicht doch nicht direkt so der Fall ist. Und da hat sich Israel jetzt irgendwie bedroht gefühlt durch.
Und aufgrund dieser Spekulation über Spekulationen ist die Vermutung im Raum, diese Schadsoftware sei vom israelischen Geheimdienst mitgeschrieben worden. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht.
Nichts Genaues weiß man nicht. Und das hat eben den Leuten zum ersten Mal so vor Augen geführt, dass sowas auch in der Praxis angewendet werden kann. Das war in der Theorie und aber auch praktisch schon gezeigt worden, dass es möglich ist, physikalische Geräte und Maschinerie durch ein paar hundert Zeilen Software zu beschädigen oder komplett zu zerstören oder auch Explosionen in Gaspipelines zu erzeugen oder Industrieroboter lahmzulegen. Aber das hat einfach niemand ernst genommen. Also man hat einfach nicht damit gerechnet, dass jemand sowas machen wollen würde.
Ich mag das nochmal schärfer formulieren. Das hat keiner ernst genommen das nimmt noch keiner ernst.
Das nimmt immer noch keiner ernst. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt so Entwicklungen wie die Cyberbundeswehr in Deutschland, dass die Bundeswehr eine Abteilung für Cyber hat, also zusätzlich zu ihren üblichen Einsatzorten Land, Wasser und Luft und Weltraum war, glaube ich, dann auch noch einer. Und jetzt kommt irgendwie noch der Cyberraum mit dazu.
Jetzt sind wir uns im Bereich, in dem wir spekulieren, was die eigentlich machen sollen, anhand der Indizien, die wir gesehen haben. Ja. Wir haben uns lange im Gespräch darüber gesprochen, wie solche Angriffe zur Sabotage von fremden Maschinen funktionieren. Mhm. Was könnte man denn noch machen außer Angriffen? Wir haben uns ja gerade bei Stuxnet angeschaut, wie unheimlich lange so eine Analyse dauert und wie wenig Information dabei rauskriegt. Das braucht halt unendlich viel Zeit und man kann am Ende nur spekulieren. Das heißt, Verteidigung ist nicht so richtig gegeben. Man kann nach dem digitalen Einbruch eine Analyse machen, was denn das Ziel des Einbrechers war und woher er kam. Und da kann man ein paar Informationen raus spekulieren, aber so wirklich gesicherte Erkenntnisse gewinnt man dabei nicht. Mhm. Also was kann diese Cyberabteilung jetzt eigentlich machen? Ja. Und was wird sie vermutlich, es wird vermutlich ihre Aufgabe sein.
Vermutlich werden nicht die defensiven, sondern die, wie heißt das Gegenwort?
Offensiven.
Die offensiven Maßnahmen da überwiegen. Also wie könnte ich im Kriegsfall unter Umständen die Fähigkeiten des Gegners einschränken durch Cyberangriffe, durch digitale Angriffe.
Und bisher hatten wir sowas wie Kriegsrecht, auch wenn das vom Begriff her vollkommen absurd klingt. Es sagt, du greifst militärische Ziele an, keine zivilen Ziele.
Und das unterscheidet jetzt mal, wenn du dich nur mit Rechnern beschäftigst, weil die sehen digital alle gleich aus, weil du gehst ja nicht hin und schaust dir die Dinge an, sondern du machst das ja übers Internet oder über Satelliten oder über WLAN-Funknetzstrecken über viele Kilometer oder sowas. Und bist nicht da, um dich zu vergewissern, was du da jetzt eigentlich für ein Ziel kaputt machst.
Und wir hatten noch aus dem Anfangs Audioschnipsel die Nicht-Attributierbarkeit. Ich kann nicht sagen, wer hat den Angriff eigentlich gefahren.
Ja.
Und ich finde am Ende Spuren und die könnten da willkürlich gelegt worden sein, die könnten da zufällig vergessen worden sein.
Und von allen möglichen Leuten. Und wenn ich so eine Cyberwaffe baue, dann habe ich die nicht unter Umständen nicht immer unter Kontrolle, was der Stuxnet gezeigt hat. Ja, es ist auch erst irgendwie aufgefallen, dass es sich woanders verbreitet hat. Wenn das nur auf dem Zielrechner gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar nie so richtig aufgefallen.
Also der Grund, warum wir jetzt dieses Thema so episch breit austreten, ist, wir müssen uns mal Gedanken machen über die politischen Dimensionen. Deutschland steckt jetzt Geld in eine Cyberabteilung der Bundeswehr. Aber wollen wir das denn aus Sicht einer Gesellschaft überhaupt haben?
Ja, es bringt ganz viele Probleme mit sich. Und also eines der gravierendsten ist eigentlich, dass wir damit die Sicherheit von allen herabsetzen, nur um unter Umständen die Möglichkeit haben, so etwas einzusetzen. Weil wenn wir die Sicherheitslücke haben, dann könnten wir sie auch dem Hersteller geben und dafür sorgen, dass sie geschlossen wird. Und damit wäre viel mehr Leuten geholfen, als diese jetzt zu behalten und dann einsetzen zu können. Und ja, dann haben wir gelernt, so Cyberwaffen können verloren gehen, zum Beispiel indem so Gruppen wie die Shadow Brokers kommen und diese irgendwie finden. wie auch immer sie das geschafft haben. Und ja, also meiner Meinung nach wollen wir sowas eigentlich nicht haben. Sondern wir sollten eher darauf hinarbeiten, insgesamt sicherer zu werden. Wir wissen, dass das geht nicht immer hundertprozentig. Aber wir haben genug Probleme mit Kriminellen, die das Ganze ausnutzen. Da müssen wir das nicht auch noch beschleunigen dadurch, dass unsere Staaten uns da mit solche Probleme bereiten.
Ja. Ich finde, es ist jetzt mal schön durch die kriminellen Aktivitäten augenscheinlich geworden, wie umfangreich die Probleme sind. Wir haben jetzt mal drüber diskutiert und ich würde es sogar so als Schlusswort stehen lassen.
Ja, viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Und das würde ich auch sagen. Wir hatten eine schöne Sendung hier. Danke, dass du mit mir gemacht hast, Markus. Mhm. Ich bin Matu und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal bei der Fredia.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao.